Ihr hört Hunting Down Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunting Down Comics. Sechste Folge, wir machen das mittlerweile ein halbes Jahr. Mit dabei ist Helge.
Hallo, genau, endlich mal wieder.
Und meine Wenigkeit, Daniel. Wir haben uns wieder mal ein paar ganz nette Themen rausgesucht und unter anderem Guardians of the Galaxy ist immer noch eins der Themen, die wirklich brisieren und irgendwie Spaß machen und neu sind und auch einen irgendwie so ein bisschen einen Ableger, könnte man sagen. Rocket Raccoon wird besprochen, Billy Bat, ein Manga war das, Helge, oder?
Genau, Manga, aber da komme ich später noch zu, dass es, also viele von den Manga-Leuten sagen auch, das ist eher ein Comic und ja, ist wirklich ein bisschen ungewöhnliches Manga, sage ich mal.
Dann will Helge nochmal ein, zwei Wörter zu I Am A Hero Band 3 mittlerweile sagen und ich werde wieder mal, also wieder vollkommen unabhängig davon ausgewählt, welcher Verlag es ist trotzdem wieder viermal Image geworden, warum auch immer. Shutter, jeweils die erste Ausgabe, Shutter, Spread, Nailbiter und Imperial, wobei Imperial gar nicht so richtig meine Wahl war, aber dazu gleich später nochmal. Also, wir machen nochmal einen kleinen Rückblick. Helge, du warst im Comic Garden. Wie war's denn?
Genau, das war richtig cool wieder, hat echt Spaß gemacht. Halt eine sehr, obwohl sehr klein ist jetzt auch übertrieben, ist eher eine kleinere Veranstaltung, aber wirklich total schön und wir hatten so ein Glück auch mit dem Wetter. Das war richtig Sonnenstrahlen und Hitze und also richtig schön sommerlich und genau um 17 Uhr, die Veranstaltung wurde gerade mehr oder weniger geschlossen, da kam ein riesen Wolkenbruch. Ja, da sind wir alle noch schnell ins Restaurant reingerannt und dann ging es auch schon wieder Richtung Berlin zurück. Nochmal schöne Grüße auch an Markus mit K, der ein Fan von unseres Podcasts, ja. Es gibt sie wirklich da draußen. Also war eine tolle Sache. Vielleicht, wenn ihr nächstes Jahr vielleicht mal Zeit habt, einfach auch mal vorbeikommen. Eine andere Sache wollte ich noch kurz in eigener Sache erwähnen und zwar, darüber hatten wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Es ist jetzt bald soweit und zwar Halloween ist die Alisic-Ausstellung in Paris in der Art Ludique Galerie. Da wird wohl zusammen auch wahrscheinlich noch so ein Cosplay-Wettbewerb stattfinden und die haben sich einiges ausgedacht, also es könnte ziemlich cool werden. Wenn jemand es irgendwie nach Paris schafft, gerne vorbeikommen. Ansonsten, ja, könnt ihr auch mal auf meine Facebook-Seite oder so gucken. Ich poste dann bestimmt einige Bilder. Zum Beispiel auch die ganzen Acryl-Originale und so werde ich dann mal zeigen und wie es da so war.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du denn dann ein paar Bilder postest, aber die Frage hast du beantwortet. Die andere Frage, die du wahrscheinlich mit Nein beantworten wirst, hast du denn zufällig irgendwie Instagram dir mal zugelegt?
Noch nicht. Muss ich mal machen, aber ehrlich gesagt, ich habe es jetzt auch kaum geschafft, mal was zu twittern oder bei Facebook zu schreiben. Der Zeitplan mit Heft 4 gerade, Alisic, ist ganz schön eng oder naja, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil so nebenbei noch diese Ausstellung zu hieven und einige andere Buchcover und so weiter, das ist schon nicht so einfach. Aber ich will mich nicht beschweren, ist echt gerade richtig toll, was alles abgeht. So
Jammern auf hohem Niveau sozusagen. War Markus eigentlich der Besucher aus dem Comic-Garten, der uns auch hört, ein Leipziger oder kam er von außerhalb? Weißt du das? Hast du das irgendwie mitbekommen?
Ja, er kam aus Leipzig direkt. Ist ein total netter Typ auch gewesen. Wir haben uns relativ lange unterhalten, während ich ihm was gezeichnet hatte. Und ja, das macht natürlich immer Spaß. Aber er war auch einer, ich habe dann gleich gefragt, so, hast du auch schon mal was kommentiert oder so? Nee, ich bin also eher so auch stiller Hörer und ja, vielleicht traut er sich ja diesmal was runterzuschreiben.
Was mich mal interessiert beim nächsten Mal, wenn du vielleicht wieder einer unserer Hörer quasi hörst, wie die eigentlich drauf kommen, also auf unseren Podcast. Das ist ja auch mal interessant, wie sie dann irgendwie dieses Ding finden. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen Werbung machen für andere potenzielle Hörer da draußen. Oder macht einfach selber Werbung. Also wenn ihr uns mögt als Podcast, dann einfach mal euren Freunden, die vielleicht auch Comics lesen. Ich weiß, die sind manchmal ein bisschen rar gesät, aber einfach uns empfehlen oder einfach ein prima Lesezeichen von uns in die Hand drücken.
Genau, das habe ich ihm natürlich auch gleich ein paar mehr in die Hand gedrückt. Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, so wenige Leute, die Comics lesen. Und zwar Guardians of the Galaxy Galaxy ist ja gerade wirklich so ein Riesenphänomen, so ein popkulturelles Phänomen, könnte man es fast sagen, wo auch mal Leute ins Kino gehen und sich den angucken, die normalerweise wahrscheinlich keine Comics lesen. Also gut, das ist natürlich auch schon bei vielen anderen Sachen wie bei anderen Filmen wie Batman und so weiter und Spider-Man, die sind ja alle massentauglich auf jeden Fall. Aber man hat es jetzt trotzdem mal wieder gemerkt, dass mich selbst im Büro dann die Leute angequatscht haben, ey, super Film und so, kennst du die Figuren schon, kennst du die Comics, wie sind denn die, soll ich mir die kaufen? Und genau deswegen will ich heute auch bei meiner Comic-Vorstellung so eine Art Guardians of the Galaxy Special machen. Also ich rede kurz über den Film, dann gibt's eine offizielle Vorgeschichte zum Film, das ist auch so ein dünnes Comic-Heftchen, was ja nur 5 € kostet, aber ehrlich gesagt auch nicht viel mehr wert ist, sage ich mal.
Das war das die Nullnummer? Erzähl mal ganz, ganz kurz bloß, ging es darum, wo der eine abgestürzt war und von einer Frau gerettet worden war? Ist das das? Also was in diesem Sammelband mit dabei ist, das ich gelesen hatte oder vorgestellt hatte?
Nee, das ist noch eine andere Vorgeschichte.
Noch eine andere Geschichte. Mhm. Okay, oh, wie viele Vorgeschichten gibt's denn? Da gibt's eine Nullnummer und dann gibt's zur Nullnummer noch eine Vorgeschichte. Ist schon irgendwie interessant.
Die Nullnummer gibt's sozusagen im Film halt auch und deswegen, also das ist da alles ein bisschen anders, aber deswegen ist es nicht offiziell zum Film dann die Nullnummer. Also so. Das, die Vorgeschichte ist halt wirklich, was passierte mit einzelnen Charakteren, bevor der Film losgeht. Ne?
Aber ich muss auch zugeben, Guardians of the Galaxy ist bei Comic Review momentan auch eines der Themen, die, glaube ich, jede Woche ganz, ganz, ganz weit oben sind, also die wirklich ganz oft abgerufen werden, die die Leute mögen. Ich werde auch, das gleich als Ausblick, demnächst auch irgendwann nochmal Rocket Raccoon and Groot The Complete Collection vorstellen als Podcast. Das ist quasi so ein, ich war ja auch so ein bisschen überrascht, dass diese beiden Figuren schon so hornalt eigentlich sind, ne? Von 59 und 68. Also die beiden werde ich nochmal irgendwann in dem Podcast, wenn das Buch eingetroffen ist, nochmal vorstellen, weil das gibt's momentan, glaube ich, nur auf Englisch. Naja, und ich habe es Helge schon gesagt, das hat so von bis Lieferzeiten, das dauert ein wenig, aber na gut. Irgendwann.
Schade, ja, hätte heute gut gepasst eigentlich. Genau, das andere, was ich dann noch vorstelle, ist dieser Sammelband, Die Wächter der Galaxie, das ist Sammelband 1 und 2. Es gibt schon einen dritten Sammelband auch. Und dann noch das englische oder amerikanische, besser gesagt, Rocket Raccoon Nummer 1. Ja, das ist wieder natürlich von Image. Nee, ist es wirklich von Image? Kann ja gar nicht sein. Quatsch.
Das
muss natürlich von Marvel sein. Jetzt, wir sind schon so gewohnt, dass wir nur Hefte von Image anscheinend haben. Ja, alle Erstnummern, also die trauen sich einfach eine ganze Menge Image, muss man sagen. Ne? Die hauen ja wirklich jeden Monat neue Serien auf den Markt. Man müsste das mal beobachten, wie viele davon wirklich lange laufen dann. Oder ob dann auch welche frühzeitig eingestellt werden.
Also ich habe noch keine, also von denen, die ich so verfolge, noch keine festgestellt, wo man sagt, oh, plötzlich hier ist Schluss. Also ich denke mal, dass die vielleicht wirklich auch so diese 6 Nummern, also so quasi ein Trade Paperback immer auf den Markt hauen und dann sagen, dann vielleicht den Stecker ziehen und sagen, komm, wir beenden das. Ich habe auch mir gerade überlegt, dass ich, wenn ich mir Aktien kaufen würde, es gibt keine Image-Aktien, also im Gegensatz zu Marvel, würde ich mir, glaube ich, momentan auch welche von Image kaufen, aber ich denke mal, es kann auch genauso gut sein, dass die sich momentan tot produzieren. Das gab es ja schon mal mit irgendeinem anderen Verlag. Ja, ganz
unheimlich. Na, mit deutschen Verlagen, glaube ich, auch, oder?
Ja, na gut, Deutsche, die haben ja immer Lizenzen auch aufgekauft, aber dort ist es halt.
Die haben aber zum Teil, glaube ich, auch zu viel gemacht dann.
Creator-owned. Also ich bin mal gespannt, weil die haben einfach eine schiere Menge und es ist ja nicht so, dass es alles Mist ist oder sagen wir 80% Mist ist, sondern das ist ja wirklich eher so. 90% von dem, was du von Image einmal anfängst, hast du auch Lust, irgendwie weiterzulesen. Das ist ja das Gefährliche.
Ja, ja, wie ich schon sagte, man hat das Gefühl, die trauen sich was. Es sind halt irgendwie Stoffe, die auch neu sind oder wirklich interessant. Also ich wünsche denen wirklich viel, viel Glück dabei bei dieser Aktion. Also ich bin ja ein bisschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute jetzt wirklich so viele Serien gleichzeitig lesen können. Aber also für mich als Leser jedenfalls ist Image momentan echt der interessanteste Verlag wahrscheinlich. Genau. Weil es einfach so cooles Zeug gibt, was man sonst nicht so sieht. Na gut, wollen wir gleich mal anfangen, dann fange ich einfach mal an mit dem Film einfach, oder?
Genau,
also ich will auch gar nicht so viel zu dem Film erzählen, weil das ist ja jetzt hier auch kein Filmpodcast oder so. Ich will jetzt nur so ein bisschen Comic-relevant oder, ja, wie soll ich sagen, ich will mal ein bisschen darauf eingehen, ob jemand, der den Film gut findet, die Comics gut findet und so. Und da, ja, da muss ich ein bisschen dämpfen nachher, aber dazu später mehr. Genau, also jetzt erstmal zum Film, der ist wirklich super gewesen, wobei man sagen muss, die Story ist schon so ein bisschen, naja, Banane, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Quatsch oder so Standard auch, könnte man sagen. Es geht halt mal wieder um, also dieser Star-Lord, dieser Hauptcharakter, der klaut so einen Orb und dieser könnte die Erde zerstören, wieder mal, und ja, er wird dann gejagt, und man muss sagen, so, es geht halt wieder darum, die Oberbösewichte, die, also es geht wieder darum, wird die Erde zerstört, oh nein, darf nicht passieren, wir müssen was dagegen tun, also irgendwie gefühlt hat man das jetzt wirklich schon 1 Million Mal gehört. Das Interessante aber bei dem Film ist halt, dass diese Story da gar nicht so wichtig irgendwie ist, sondern diese Charaktere tragen tatsächlich den Film. Also am Anfang, wirklich als der Film anfing und dann ja nach so einer kurzen Einleitungssequenz da irgendwie außerirdischen Namen und Planetennamen und irgendwelche komischen Fachbegriffe und so, da habe ich echt schon gedacht, so, oh, was wird das denn jetzt? Weil man da auch gar nicht so richtig folgen kann. Aber das war dann auch wirklich ziemlich schnell egal, und also man kann der Story natürlich folgen, so, das ist nicht wirklich kompliziert, aber irgendwie ist langweilt halt natürlich auch einfach nach einer Weile, wenn man sowas wirklich schon so oft dann gehört oder gesehen hat. Also dann kommen wir jetzt mal zu diesen Charakteren, die diesen Film tragen. Das sind eigentlich alles so eine Außenseiter, so meistens auch kriminell eigentlich, und einer der interessantesten, den haben wir jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt natürlich, ist dieser Rocket Raccoon oder Rocket. Das ist so ein genmutierter Waschbär, der sprechen kann. Ja, und ja, der kann nicht nur sprechen, sondern eigentlich er hat auch gleichzeitig die größte Klappe irgendwie. Ist so ein Technik- und Waffenfreak, und in dem Film gibt's aber zum Beispiel auch so Sequenzen, ja, da besaufen sich alle und der kann dann auch mal ganz melancholisch werden und sogar irgendwie, da kommen so Minderwertigkeitskomplexe durch und so. Also wie soll ich sagen, die Charaktere, das ist wirklich bei fast allen davon so, die haben so eine gewisse Tiefe, also es ist, ich nenne es jetzt mal so Comic-Tiefe irgendwie, aber wirklich so, dass man eigentlich mit jedem von den Charakteren echt mitfühlen kann und also da so Emotionen wirklich spürbar sind. Dann gibt's den zweiten, das ist sein Kumpel Groot, ein lebender Baum.
Darf ich mal ganz kurz was fragen? War dir eigentlich bewusst, dass diese beiden Charaktere schon so ein bisschen länger im Marvel-Universum rumgeistern? Oder war das für dich auch so eine Neuigkeit sozusagen?
Überhaupt nicht. Und es war auch so, irgendwie im Comicladen habe ich auch gleich als erstes gefragt, als ich die Comics gekauft habe, ey, ist doch wahrscheinlich so, dass jetzt gerade das Comic hier voll abgeht. Und er hat halt auch gesagt, ja, das kannte halt vorher wirklich niemand. Und jetzt nutzt es natürlich Marvel so ein bisschen und packt da dann irgendwelche Special Editionen zusammen und Vorgeschichten und sonst was und probiert da neue Leser zu bekommen. Und das klappt wohl auch wirklich ganz gut, weil alle halt wissen wollen, ja, was sind denn jetzt hier für welche, von denen wir noch nie gehört haben und die jetzt auf einmal so einen fetten Blockbuster-Film abgeben. Und soweit ich weiß, ist es sogar so, dass es schon für diese Filmserie eine 10-Jahres-Plan oder so gibt. Also da wird wohl noch einiges auf uns zukommen.
Eine 10-Jahres-Planung, Wahnsinn. Naja gut, ich meine, wie gesagt, die Kuh wird halt gemolken, ne, bis sie nicht mehr kann.
Ja, ich glaube, mit den ganzen Avengers und so weiter Filmen, Superheldenfilmen aus dem Marvel-Universum gibt's schon Pläne bis sonst wann. Und es ist ja halt jetzt auch Disney und die gehen da, glaube ich, ein bisschen anders mit um. Irgendwie Star Wars zum Beispiel, das wird uns ja auch ab nächsten Jahr dann wirklich jährlich irgendwie, wird da was auf uns zukommen mit irgendwelchen Spin-Offs und sonst was. Und ich glaube, genauso läuft es halt bei den Filmen jetzt hier auch, ne? Aber also solange die so gut sind, gerne, gerne. Aber jetzt erstmal weiter nochmal, also Groot, dieser lebendige Baum, sage ich mal, der auch sprechen kann, wobei der kann eigentlich halt nur 3 Wörter sagen, ich bin Groot, so, und das macht er auch ziemlich häufig, aber anscheinend ist an der Tonlage oder so, kann halt der Waschbär Rocket irgendwie dann auch erkennen, was das dann bedeuten soll, also das irgendwie dann übersetzen. Und ja, der Groot, das ist halt ja so super stark, könnte man sagen, und der kann irgendwie wachsen, wenn er Lust drauf hat, beziehungsweise nachwachsen, also wenn ihm zum Beispiel ein Arm abgeschossen wird, dann wächst er auch nach, oder wenn halt nichts mehr von ihm übrig bleibt, nur ein Samen oder so, dann kann man den auch irgendwo einbuddeln und dann kommt auch ein neuer Groot bei raus, ganz witzig irgendwie.
Das kommt ja im Comic auch so zum Tragen, also da siehst du ja auch, dass irgendwie Raccoon auch immer irgendwie so, und das ist ja, die sind ja so Buddies, würde ich mal sagen, also der Waschbär beschützt seinen Freund irgendwie die ganze Zeit.
Und umgekehrt natürlich.
Umgekehrt ist es im Comic, glaube ich, noch gar nicht so. Na doch, ja, doch, war es ja auch so. Also es sind schon eine harmonische Gemeinschaft.
Genau, der setzt sich dann da oben auf den Baum rauf, auf die Schulter vom Baum und lässt sich tragen. Irgendwie ist eigentlich ganz witzig, wie so ein Papagei vielleicht beim Piraten oder eine Katze oder was auch immer. Ja, da gibt's noch diesen Drax, das ist so ein Muskelpaket. Der wird im Film von so einem Wrestler verkörpert. Ja, der ist eher dümmlich und es wird gesagt, und das merkt man natürlich auch schnell, der versteht halt keine Metaphern und wahrscheinlich auch nicht so richtig Ironie oder sowas. Und das kann natürlich sehr schnell zu Ärger führen, weil er Sachen dann falsch versteht oder missinterpretiert. Genau, eine Sache, die auch im Comic leider nicht so ganz rauskommt, weil wirklich witzig ist wiederum, dass der zwar dümmlich erscheint, aber sich ausdrückt wie so aus dem Adel, als wäre er adelig oder so. Also er spricht richtig geschwollen und inhaltlich ist es halt dann manchmal vielleicht nicht so
das Höchste.
Ne? Was?
Ich sag, genau. Es ist Bullshit, aber es klingt gut.
Richtig, genau. Und das ist ziemlich witzig. Dann gibt es dieser Gamora. Das ist so eine grüne Außerirdische. Das ist die Ziehtochter von Thanos. Den Namen hat man vielleicht schon öfter mal gehört. Das ist halt eines der gefährlichsten Wesen des Universums, so wird es gesagt irgendwie. Und diese Gamora ist so ein bisschen, ja, ich will es mal nennen, ambivalent. Also die hat irgendwie ihren eigenen Plan, also verfolgt ihren eigenen Plan. Integriert sich am Anfang nicht so richtig ins Team. Ja, und dann gibt's noch den, ja, ich weiß gar nicht, ob man den jetzt Hauptcharakter nennen soll, sind schon irgendwie alles Hauptcharaktere, aber das ist der Star-Lord, also er nennt sich selber so, der in Wirklichkeit heißt er irgendwie Peter. Ist so eine Art Frauenheld von der Erde und die Herkunft seines Vaters scheint aber nicht irdisch zu sein. Das ist im Film so ein bisschen, da wird es nicht so sehr aufgeklärt wie im Comic, sage ich mal. Der ist so ein bisschen vielleicht so in Richtung Han Solo vom Charakter und vom Typen her. Ganz lustig ist da zum Beispiel, er hat so eine die ganze Zeit so eine 80er-Jahre-Kassette in seinem Walkman dabei von seiner toten Mutter und hört die ganze Zeit halt so eine 80er-Jahre-Mucke. Er hat halt wirklich nur dieses eine Tape, was dann ja ziemlich häufig auch im Film wird diese Musik dann benutzt zur Untermalung.
Das die man übrigens ziemlich auch so kaufen kann. Ne? Ich glaube, das gibt's direkt so als Mixtape. Da hatte ich ja mal gefragt, ob es was taugt. Aber wenn du sagst, dass das im Film rauf und runter gespielt wird, dann erklärt das natürlich einiges.
Obwohl, wahrscheinlich ist die Musik noch älter als 80er Jahre, wenn ich gerade überlege. Also die Mutter hat die in den 80ern wahrscheinlich aufgenommen. Aber wenn ich jetzt gerade überlege, ist das viel ältere Musik, die da abgespielt wird. Naja, egal. Also Musik, die die Mutter wahrscheinlich in ihrer Jugend gehört hat oder so. Aber das kommt schon ziemlich originell. Und auch im Raumschiff hat sich der Star-Lord so eine Ecke irgendwie so 80er Jahre eingerichtet mit so einem Kassettendeck und da ist zum Beispiel so ein kleiner, so ein Troll, kann mich noch daran erinnern, dass es sowas als Spielzeug mal gab und so ein paar andere Details, die man so kennt, wenn man Kind der 80er ist. Ja, Musik, wie gesagt, spielt eh eine ziemlich große Rolle im Film und insgesamt steht wahrscheinlich so der Spaß im Vordergrund, also nach diesen Batman und diesen vielen dunklen Filmen, die so sehr sehr realistisch und sehr dunkel und brutal waren, ist es jetzt mal wirklich so ganz interessant oder ganz, ganz erfreulich, dass sowas auch mal wieder ins Kino kommt, wo man einfach nur so Spaß haben kann. Also es ist zwar, wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund, aber mit so einer gewissen Tiefe und man kann gut mitfühlen und ich könnte mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel auch wieder für Kinder dann auch interessanter ist und das ist bestimmt auch was, wo man gerne so Spielzeug mal gerne kaufen würde oder so dann, im Gegensatz vielleicht zu diesen dunklen Filmen, so
die es gab. Merchandise sozusagen. Und Fazit, ja. Hat dir der Film gefallen am Ende?
Also super Film, wie gesagt, wenn man ein bisschen die Story vielleicht beiseite lässt. Ich könnte jetzt noch eine Beispielszene mal nennen, um das mal so darzustellen, wie die Charaktere so untereinander agieren, aber vielleicht spare ich mir das auch. Was denkst du?
Das musst du wissen. Also wenn du sagst, dass es halt den Humor wiedergibt, der vielleicht abweicht vom eigentlichen Comic, denn ich dem Comic per se schon richtig gut bedient und war eigentlich gespannt, wie es jetzt im Film umgesetzt worden ist, aber wie gesagt, lief leider bei uns recht. Nicht mehr.
Genau, dann ganz kurze Szene mal und zwar gibt es eine Sequenz im Knast, also alle befinden sich im Gefängnis und es geht darum, irgendwie, die müssen da irgendwie rauskommen und der Waschbär nimmt so ein bisschen das Zepter in die Hand und hat so einen coolen Plan und während er den noch erzählt, sieht man halt die ganze Zeit dem Baum schon was machen und zwar zählt er dann halt so ein paar Sachen auf, ja, ich brauche unbedingt hier dieses künstliche Bein von dem anderen Gefangenen, der hier gerade langläuft und ich brauche da hinten diesen blau leuchtenden irgendwie Reaktor oder irgend so eine Batterie ist das, glaube ich, die da in 15 Meter Höhe oder sonst wie hoch jedenfalls angebracht ist und das ist aber ganz schwer, die Batterie da wegzubekommen und da geht sofort der Alarm los, deswegen sollten wir das als letztes machen und während er das sagt, sieht man halt schon, dass der Baum, also dieser Groot, die ganze Zeit so anwächst und an diese Batterie sich schon ranmacht und er sozusagen noch den Plan erzählt und eigentlich die überlegen vielleicht morgen dann das das dann umzusetzen. Und jeder kriegt halt so seine Aufgabe. Okay, du holst dir das, du machst das. Und während er dann sagt, okay, das sollte man als letztes machen, nimmt der Baum schon diese Batterie raus und dieser Alarm geht los. Und ja, der Waschbär sagt dann nur noch, okay, wir müssen improvisieren so. Und dann geht's halt los und ist halt total witzig gemacht und einfach auch mit einem super Tempo. Und ja, genau, dann kommt halt zum Beispiel auch raus nachher, dass also jedes von diesen Sachen, die dort beschafft wurden im Knast, ist halt wirklich wichtig. Und dann hat der eine, dieser Star-Lord, hat das, oder ich glaube, es war der Star-Lord, der hat dann dieses künstliche Bein irgendwie besorgt. Okay, was machen wir jetzt damit? Und dann lacht nur der Waschbär, haha, das war einfach nur, ich stelle mir so lustig vor, wie der Typ da rumläuft, wie sah es aus und so. Und der hat ihn halt nur so verarscht. Ne? Und da kommt auch später nochmal eine Szene, wo er dann sagt, ja, ich brauche das und das und das und das künstliche Auge von dem einen. Und dann ist schon klar so, okay, der will wieder nur irgendwie stänkern.
Hat sich also gelohnt.
Naja.
Du hast ja schon angekündigt, du hast noch das Comic quasi, die offizielle Vorgeschichte zum Film gelesen. Mhm. Wie passt das rein oder hat es dir einen Mehrwert im Endeffekt gegeben und was kostet der Spaß eigentlich?
Genau, also nochmal ganz kurz dazu, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass selbst im Büro mich die Leute darauf angequatscht hatten. Der eine, der hatte den Film sogar so ein bisschen mit Star Wars irgendwie verglichen, dass da echt was Großes draus werden könnte. Und ja, seine Frage war dann halt auch, wie sind die Comics? Und ja, ich habe mir halt dann gleich ein paar mehr gekauft, wie gesagt, drei verschiedene. Und die Vorgeschichte, ich mach's ganz schnell. Also ich hatte das Gefühl, da fehlt eigentlich alles, was den Film so sehenswert gemacht hat. Also wenn man den Film kennt, ja, und einfach da so ein bisschen mehr von haben möchte, dann merkt man einfach, das wird ziemlich so ernst durcherzählt und ja, während sich viele der Abenteuer im Film so durch die Handlung der Charaktere ergeben haben, also jetzt zum Beispiel wie bei der Gefängnisszene, wo eigentlich ein völlig anderer Plan war und einfach so der Baum, der dann einfach schon mal vorgreift und schon so ein bisschen das in die Hand nimmt und dann alle improvisieren müssen, was halt wirklich lustige Sequenzen ergibt, ist halt hier der Plot einfach so ein bisschen ja vom Gefühl her so durchgerattert. Also da gibt's so zwei Teilstories. Das eine ist, ja, klärt so ein bisschen auf, was mit Gamora vorher war, also dieser grünen Außerirdischen. Und wie ihr Verhältnis zu ihrer Halbschwester Nebula war, die kommt auch im Film vor. Das sind halt beides, ja, so Ziehtöchter von diesem Weltraumtyrannen Thanis. Und das ist sicher ganz interessant irgendwie, aber der Ton ist halt wirklich völlig anders. Und dann gibt's noch eine zweite Story, die ist, da geht's um Rocket und Groot zusammen. Und auch die lernt man wieder ein bisschen besser kennen. Ja, sie haben kein Geld, ist eigentlich so das Hauptelement und sie versuchen in so einer Raumstation bei so einem zwielichtigen Job an so ein bisschen Geld ranzukommen. Es gibt halt irgendwelche Kämpfe und Schlachten und es gibt auch ein paar lustige Situationen, aber wie gesagt, das trifft halt einfach nicht den Ton des Films. Und ehrlich gesagt ging es mir bei diesem Buch Guardians of the Galaxy, Wächter der Galaxie, auch so ein bisschen so. Na gut, da ist schon ein bisschen anders, aber du hast es ja auch schon besprochen, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Und es ist auch ganz interessant, halt mal die Meinung zu hören von jemandem, der den Film halt noch nicht kennt. Aber wer den Film mag, der mag halt nicht unbedingt das Comic. Jetzt nochmal zu dem Typen aus dem Büro komme ich nochmal. Der hatte sich das halt auch gleich gekauft, weil ich ihm ja noch nicht sagen konnte, wie es ist. Und der hat es ziemlich schnell dann irgendwie weggelegt, weil ihm halt alles aus dem Film auch so ein bisschen gefehlt hatte. Also der Humor, die Charaktere waren irgendwie anders oder nicht so tief vielleicht auch. Und er hatte auch gesagt, dass ihm die Musik gefehlt hat. Das ist natürlich schwer beim Comic, aber wahrscheinlich hätte man es irgendwie vielleicht andeuten können.
Also er kauft sich den Soundtrack dazu und lässt ihn im Hintergrund laufen.
Genau.
Aber heißt das im Prinzip, dass der Film schon eher von der Interaktion der Charaktere untereinander lebt und wie du schon sagtest, die Story eigentlich zweitrangig ist und vielleicht diese zweitrangige Story in deinen Augen dann bei der offiziellen Vorgeschichte und wegen mir auch bei dem Sammelband Wächter der Galaxie halt dann so ein bisschen das Manko ist, dass da halt eben keine Interaktion zwischen den Charakteren ist und deswegen vielleicht so ein bisschen mehr Story ganz gut getan hätte.
Ja, jedenfalls ist da viel weniger so Charakter-Bits oder also das ist halt nicht so wie dieses um dieses Wort wieder zu bemühen hier, Character-driven, das kommt einem halt nicht so vor, als wenn es bei den Comics so eine Rolle spielt irgendwie. Also ich sag mal, den Film, den könnte man sich auch gut mit Mädchen, also mit der Freundin oder was auch immer angucken, weil halt der Humor und die Charaktere im Vordergrund stehen. Aber das Comic, das ist halt eher so ein klassisches Superhelden-Comic, wobei, ja, so richtig Superhelden sind es ja im Grunde auch vielleicht gar nicht, ist ja schon eher so ein bisschen Science-Fiction, aber man hat schon das Gefühl, also ja, fiese Aliens stehen wieder im Vordergrund, viele Kämpfe und nur selten blitzt der Humor durch. Also man merkt es schon, aber es ist halt irgendwie auf eine andere Art. Also ich habe das Gefühl, ja, wie soll ich sagen, die Charaktere, die sind im Comic eher so coole Typen, die überall so durchrennen und immer so einen lockeren Spruch irgendwie auf der Lippe haben. Und im Film ist es halt eher so, das sind halt auch so ein bisschen Tollpatsche oder so. Da läuft halt ganz vieles schief, was sie sich eigentlich als Plan machen. Und daraus entstehen dann irgendwie neue Situationen. Also es ist einfach wahrscheinlich auch ein super, also der Regisseur hat, glaube ich, einfach auch richtig gute Arbeit da geleistet. Und ich komme jetzt mal gleich zum dritten. Ich renne jetzt hier mal ein bisschen durch.
Und dann sind wir auch schon fast durch.
Genau, auf Wiedersehen. Nee, dann kommen wir nämlich zu Rocket Raccoon, weil ich finde, da trifft es halt alles genau den Ton. Also das gefällt mir total gut wiederum. Das ist von den dreien, würde ich das den Leuten, die den Film gemocht haben, wahrscheinlich am ehesten ans Herz legen. Und zwar, ja, es ist gezeichnet, jetzt habe ich gar nicht über die Zeichner und so von den anderen Büchern geredet, aber wie gesagt, den einen Podcast könnt ihr auf jeden Fall von Daniel auch nochmal nachhören.
Ich werde es auch entsprechend verlinken, wenn ich schon denke.
Genau, also die Zeichnungen sind eigentlich durchweg ja ziemlich gut und halt so, ich sag mal, so ein Superheldenstandard irgendwie. Das unterscheidet sich auch ein bisschen, da gibt es halt verschiedene Zeichner. Aber bei Rocket Raccoon, da fällt natürlich der Style sofort auf, und zwar ist es von diesem Scotty Young gezeichnet. Der wird wahrscheinlich vielen ein Begriff sein von den lustigen Baby-Marvel-Superhelden, die er gezeichnet hat.
Oder der Zauberer von Oz.
Zauberer von Oz, was wir unbedingt noch vorstellen müssen. Genau, also das ist halt so ein sehr cartooniger Style irgendwie. Und dieser Style, der unterstreicht halt auch irgendwie den Witz der Figuren. Genau, und wahrscheinlich
ist das Comic, ganz kurz noch, das Comic ist dann schon in diesem typischen Scotty Young-Stil oder schon so Richtung Marvel angepasst?
Nee, total dieses Scotty Young-mäßige. Also es sieht eher aus wie, also es ist total so funny-mäßig, ne? Also die Figuren total überzeichnet mit, weiß ich nicht, riesen aufgerissenen Mündern und viel zu großen Raumanzügen und irgendwelchen verrückten Außerirdischen so. Also das, ich hatte mir neulich so ein Interview mal angehört, so ein Podcast-Interview, wieder mal Let's Talk Comics, sehr zu empfehlen. Von Scotty Young, und da hat er auch gemeint, dass seine damals in der Jugend so seine Lieblingscomics sowas wie Mad und so waren und so eine cartoonigen Sachen irgendwie. Und man kann sowas halt total auch an seinen Zeichnungen erkennen halt, dass er eher so witzigen Kram halt mag. Ja, und es passt dazu auch ganz gut natürlich. Ich will jetzt auch wieder nicht zu viel verraten, weil es sind ja wieder nur 22 oder weiß ich 24 Seiten oder so. Es geht darum, dieser Rocket, der ja befreit am Anfang so eine Prinzessin. Das ist überhaupt ein total bizarrer Start irgendwie. Der schleicht sich so an in so einem Raumanzug, sieht eigentlich wie so ein Mensch oder so ein richtiger Held irgendwie aus vielleicht. Und der schleicht sich so an, und da reden gerade so zwei Außerirdische über so eine neue Telenovella oder sowas, die heißt Der lebende Planet, und der eine sagt halt so, ah, ich mag das nicht, so ist er irgendwie total bescheuert, so ein lebender Planet, ja, aber er ist doch wie ein Mensch, weil er lebt doch, und ja, jedenfalls so eine dümmlichen Außerirdischen irgendwie, und dann wirft er denen so eine Bombe zu, und dann sagt der eine so, was ist das denn, nimm du das mal, ich bin dein Chef, du musst es nehmen, ich ordne das an, und dann sagt der andere, ja, ja, gut, du bist aber der Chef, du kannst anordnen, wann wir zum Essen gehen und sowas oder wann wir Pause machen, aber du bist derjenige, der die Bombe nehmen muss, und während sie halt noch so labern, fliegt die halt in die Luft, und er befreit halt auf diese Art dann die Prinzessin. Also man merkt schon, es ist schon sehr cartoonig und eher lustig so. Genau, jedenfalls macht er dann sein erstes, nachdem er die irgendwie befreit hat, macht er dann sein erstes Rendezvous mit der Prinzessin bei so einer Art Wrestling-Match. Da kämpft sein Kumpel Groot gerade gegen so ein anderes Monster,
ich fragen, ob
um so an Geld ranzukommen. Genau, der taucht auch auf und überhaupt tauchen alle Charaktere auf, aber eigentlich nur an der Reihe, nur so am Rande. Die Hauptcharaktere sind schon vor allem Rocket und nebenbei halt gut so. Und genau, jedenfalls sind die bei diesem Wrestling-Match und sie scheint so ein bisschen, naja, was soll das denn hier werden? Das ist ja nicht so ein tolles Date für eine Prinzessin. Und dann kommt so eine Kamera vorbeigeflogen. Das ist die Kiss-Cam oder sowas, die Kusskamera. Und die erkennt ihn dann aber irgendwie als Straftäter und dann kommt es halt zu so einer Flucht und ja, im Comic, man merkt dann noch irgendwie, dass da so eine Art Verschwörung stattfindet und dass irgendwie anscheinend gibt es auch so einen Doppelgänger von Rocket Raccoon noch. Naja, also ist ein echt witziges Ding, ist halt wirklich nicht so die normale Superhelden, so Standardkost. Also es ist wirklich eigentlich 180 Grad was anderes als dieses Guardians of the Galaxy Comic, von dem ich davor geredet habe. Mir hat es wirklich besser gefallen, ist aber, ja, ist halt wirklich eher der Witz steht im Vordergrund und da ist es nicht richtig spannend oder so, sondern eher, ja, zum Lachen.
So. Ja, so Richtung funny, wie du schon gesagt hast, aber ich find's auch interessant. Also zum einen habe ich mich immer schon gefragt, weil ich kenne von Scotty Young, wie gesagt, bis auf der Zauberer von aus, eigentlich großteils nur sein Cover-Artwork und da frage ich mich manchmal, wie das im Marvel-Universum überhaupt so reinpasst, weil du schon sagst, es ist halt sehr, ja, so quietschbunt auf der einen Seite, kugelrunde Gesichter, so nicht Marvel-like und deswegen wäre ich gespannt, also eben, wie sich das bei Rocket Raccoon dann angeht und wenn du sagst, das ist auch nicht mal so dieses typische Marvel-Universum, also das Marvel-Universum schon, aber nicht dieser typische Stil, wie die dort die Geschichten vorangetrieben werden mit viel Action und viel Primborium sozusagen, sondern mehr so der Witz, der im Vordergrund steht, der übrigens in meiner Sicht nach auch perfekt zu diesem Rocket Raccoon passt, denn
genau.
Du hast es ja zwar nicht so empfunden, weil du den Film vielleicht zuerst gesehen hast, aber ich kannte nur diese Comics und mir haben diese Comic-Sammlungen halt unheimlich Lust auf mehr von diesen Figuren gemacht, gerade weil die eben so unorthodox sind und wie du schon sagtest, also Groot ist ja also dieser stumme, große, was soll ich sagen, so dieser Bully auf dem Schulhof, der den schlauen, kleinen, schwachen Freund hat und quasi das ausgelagerte Gehirn quasi in ihm sieht. Und so ist es wahrscheinlich bei den beiden auch. Also der ist halt der neunmal kluge, alles draufhauende, der einfach irgendwie alles kann. Und wenn du sagst, auch dann noch die Mädels noch anmacht irgendwie so, dann passt das natürlich zu diesem Charakter noch erst so recht so richtig gut. Ist dann die Geschichte abgeschlossen eigentlich mit Band 1 oder wird das weitergetragen? Nee. Oder ist das schon so eine offene Geschichte?
Ist schon eine offene Geschichte. Also man will schon wissen, wie es weitergeht. So ein kleines Teilabenteuerchen ist vielleicht irgendwie vorbei. Also er ist erstmal irgendwie, eigentlich hört's wirklich mit dem Cliffhanger auf, könnte man sagen, ja. Aber du sagst es ganz gut und das ist halt das, was ich auch an dem Film halt ganz gut fand. Das ist halt, der Film macht halt einfach Spaß und genauso dieses Comic hier, ne? Und die anderen, die sind halt irgendwie insgesamt doch mit so einem ernsteren Ton, wobei, jetzt nicht falsch verstehen, ich fand diese Bücher auch wirklich nicht schlecht. Das ist halt bloß so, dass, glaube ich, diejenigen, die jetzt den Film gut finden und dann denken, ah, jetzt will ich mal in der Art irgendwie was weiterlesen, da vielleicht ein bisschen enttäuscht sein könnten. Umgekehrt wird es zum Beispiel super funktionieren, weil die Comics, da ist ja auch schon ein bisschen Witz drin. Also du fandest es ja auch schon lustig. Ich als derjenige, der vom Film kommt, bin halt ein bisschen enttäuscht, dass da halt zu wenig Witz drin ist vielleicht, ja. Aber umgekehrt funktioniert es wahrscheinlich gut und eigentlich funktioniert es als so eine Abenteuergeschichte, eine spannende, funktionieren die beiden anderen Hefte ja natürlich auch.
Klingt auf alle Fälle interessant. Also mir hat es Lust auf mehr gemacht. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich werde demnächst nochmal zu diesen Figuren von Rocket Raccoon und Groot nochmal einen kleinen extra Podcast machen, einfach nochmal ein bisschen diese Ursprünge mir anschauen, mal gucken, wie das ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese älteren Sachen von diesen beiden Figuren gar nicht so diesen Witz haben, wie sie heute quasi dargestellt werden. Ansonsten wären sie wahrscheinlich damals auch schon viel populärer gewesen, denn wie wir beide das so festgestellt haben, für uns existieren die eigentlich erst seit diesem Film oder beziehungsweise seit diesem letzten Jahr, also wo sie so in dem Fokus stehen, gerade weil Rocket Raccoon halt auch so dieses Image eines Superheldens, der Superhelden ist er ja nicht so richtig, aber irgendwie so komplett auf den Kopf stellt. Also ein Waschbär im Marvel-Universum, der das Sagen hat, es gibt's halt noch nicht so oft.
Ja, ich kann mich erinnern, als es zum ersten Mal gesagt wurde, oh, da kommt was Neues irgendwie von Marvel mit einem Waschbären, das kann ja gar nicht funktionieren irgendwie. Das habe ich sehr oft gehört und ehrlich gesagt, ich habe ja so Gerüchte auch gehört, dass die irgendwie dann wirklich auf die Avengers treffen. Also im Comic ist es ja tatsächlich auch so, dass da bei dem einen Sammelband da tatsächlich Tony Stark die ganze Zeit, also Iron Man die ganze Zeit mit rumdüst. Und das wird, glaube ich, wirklich eine komische Mischung, wenn die dann mal in der Filmwelt auch alle aufeinandertreffen würden. Kann man sich noch nicht so richtig vorstellen.
Ein gigantisches Crossover in einem Film. Wir sind gespannt. Würde aber sagen, wir machen einfach mal jetzt das nächste Comic, was wir vorstellen. Und da habe ich, ja, man könnte eigentlich weiter weggehen. Also geht immer, aber es ist schon wieder was komplett anderes. Zum einen ist es, wie gesagt, nicht Marvel, sondern Image. Shutter nennt sich das Ganze. Und ich muss zugeben, ich folge ja einigen von den Zeichnern und Autoren auf Instagram. Und dort ist das eines der Motive, die immer mal mit aufgetaucht sind. Also zum einen Shutter, das Cover von dieser Serie. Ich habe eins, das ist im Gegensatz zu dem Originalcover beziehungsweise dem regulären Cover wahrscheinlich so ein bisschen ein Variantcover, ein Piratenschiff, wo die Hauptprotagonistin quasi in den Seilen hängt, so in dieser Takelage und ringsrum so ein grünes Monster und das Schiff brennt und alles geht irgendwie den Bach runter. Also allein das sieht schon ziemlich cool aus. Gezeichnet ist das von Leila Del Duca, die mir zugegebenermaßen bis dadurch nicht bekannt war. Aber wenn man sich dieses Comic anschaut, denke ich mal, wäre das auch was für dich. Also es sind sehr unterschiedliche Elemente, ein Zeichenstil, wo ich wieder sagen würde als Laie, da ist zumindest noch vieles Handarbeit. Auch wenn ganz am Anfang so eine Szene ist, dann läuft jemand im Raumanzug über den Mond und ich dachte erst, das ist so quasi, wie sagt man, so ein Panel, was gar nicht so richtig zu dem eigentlichen Buch gehört, und für mich wirkte das eher so wie Tim und Struppi oder sowas, gehört aber eigentlich schon dazu. Also ich will mal nicht behaupten, dass hier da die ein oder Anlehnung sicherlich aus irgendwelchen Vorlagen mit hinzukommt, die da einfach perfekt getroffen sind. Denn ich habe lange überlegt, wie ich dieses Comic zusammenfassen würde. Ich weiß es nicht, hat sicherlich nicht jeder draußen geguckt, weil es auch nicht dieser Kracher war. Die Insel der Abenteuer oder im Original Nims Island mit Jodie Foster in der Hauptrolle. So kommt mir das Ganze ein bisschen vor. Also auf der einen Seite haben wir halt ein bodenständiges Thema, so die Zukunft, alles ist irgendwie ein bisschen anders, aber auch dann wieder dieses, ja, da kommen so fantastische Elemente mit zum Tragen. Also es ist nicht wie bei dem einen oder anderen Comic, dass es schon an sich eine wirklich reine Fantasy-Welt ist, sondern es sind halt Außerirdische, die dann rumlaufen mit durch dieses Comic. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wir sehen ganz am Anfang im Prinzip diesen einen auf dem Mond rumlaufen und da ist quasi der Vater mit der Tochter, ich lasse mal einfach einen Namen außen vor, der quasi den Horizont der Tochter erweitern will und irgendwie ihre Fantasie anregt. Und das bleibt in dieser Einser-Nummer immer noch so ein bisschen, sagen wir mal so, unbekannt. Erleben Sie das jetzt wirklich? Weil auf der nächsten Seite nämlich dann sieht man schlagartig den Vater mit der Tochter wieder auf einem Schreibtisch sitzen, Bilder angucken. Also es könnte genauso gut auch einfach pure Fantasiewelt sein, die hier dargestellt wird, aber das würde wieder mit dem späteren Motiven, also wenn dann die Tochter, also ganz am Anfang sieht man, die Tochter ist halt, also vielleicht nicht mehr als 10 und hinten raus ist sie dann schon deutlich älter, da ist der Vater, glaube ich, auch gestorben oder zumindest nicht mehr vorhanden, und da ist aber dieses ganze Umfeld sehr fantasiereich. Also der Vater ist halt gestorben, ich sehe es gerade nochmal, weil ich hatte es gerade aus den Augen verloren, aber und lebt in dieser komischen Welt aus vielen seltsamen Elementen, wo man sagt, das ist einfach, wie man sich so einen außerirdischen Planeten vorstellt, wo so ein paar Menschen gestrandet sind. Also Fantasiewelt auf der einen Seite, dann harte Realität. Man sieht auch, dass sie mittlerweile erwachsen ist, Kinderbuchautorin und wahrscheinlich so ihre Kindheitserinnerung in diesen Büchern nochmal bewältigt, nochmal aufarbeitet. Und dann passiert's eigentlich schon. Also dann hat man wieder so eine Sequenz, sie besucht ihren alten Vater oder ihren Vater am Friedhof und dann wird sie plötzlich angegriffen von irgendwelchen Geist-Ninjas und schwenk, schon ist man wieder in diesem, ich sage jetzt mal, Nims Island. Ich glaube, in dem offiziellen Pressetext dieses Comics wird es eher so Richtung Indiana Jones des 21. Jahrhunderts dargestellt oder verglichen. Indiana Jones sehe ich jetzt nicht so, aber so eine Fantasie-Kinderwelt zumindest zum Teil, da das halt immer so hin und her springt, die dann perfekt passt. Und es hängt quasi dann auch wieder mit einem Cliffhanger, wo man auf der einen Seite noch nicht so richtig weiß, wo ist man jetzt? Also wo befindet man sich hier und wie geht's weiter? Aber ich muss sagen, mir hat zum einen das Artwork wirklich extrem gut gefallen, gerade weil es so abwechslungsreich ist, gerade weil auch dieser Aufbau, also sonst ist ja immer so, erste Seite wird geschrieben, wer jetzt hier der Autor ist, wer der Zeichner ist und sowas. Und hier wird das alles so mit eingebaut in die Wand, in quasi in diese Bildergalerie an der Wand, in der Wohnung dieser beiden.
Wie bei so einem guten Film, ne? Dann.
Ja, genau so. Also man hat so einen kleinen Zoom durch die Penne und die ganzen Bilder, wenn man sich die anschaut, ist das vielleicht so ein, weiß ich nicht, so ein Ausblick in die Zukunft. Also man sieht so eine Art Don Quixote oder eine Frau in diesen 18. Jahrhundert, so ein Kleid mit Rüschen und sowas, hat aber gleichzeitig eine Tauchermaske auf und so ein Dreizack, also eine ganze Menge ganz skurrile Ideen. Also ich vermute einfach mal, da ein paar Elemente vielleicht auch in diesem Comic schon vorkommen, dass das so ein Vorgriff ist, was könnte noch kommen in dieser Geschichte. Ich kann es immer noch, also Image Comics hat für mich so ein bisschen den Nachteil, dass man nach der Einser-Nummer manchmal nicht so richtig weiß, in welche Richtung die ganze Sache geht, aber ich kann dieses Comic, also Shutter, wirklich wärmstens empfehlen. Ist von Joey Keating gezeichnet, dem der ein oder andere, ja, von Marvel Knights, glaube ich, Hulk hat er gemacht, Glory hat er gemacht.
Geschrieben, oder?
Geschrieben, genau. Also der ist kein Unbekannter und auch deswegen, aber hier war es eher so wirklich das Cover, das Artwork, was mich gereizt hatte und die Geschichte blieb vielleicht ein kleines bisschen zurück. Also ich hatte eher so, wie sie es mir im Pressetext vorgestellt hatten, so, ja, Indiana Jones des 21. Jahrhunderts, und schaut man sich diese Cover so an, sind die auch sehr, ja, fantasiebetont und sehr, sehr spekulativ, wo man sich sagt, oh, was könnte da alles passieren? Aber vielleicht liegt es wirklich daran, dass in diesem ersten Band noch nicht so richtig klar ist, in welche Richtung die ganze Sache geht, dass da so ein kleines Gefühl, Gefühl bei mir zurückgeblieben ist. Aber ansonsten kann man das wirklich wärmstens empfehlen.
Also es spielt in der Zukunft auf jeden Fall.
Genau, dann, also ja? So wie ich das darstelle, also wie es sich mir darstellt, muss es in der Zukunft spielen oder zumindest auf einer fiktiven Welt, wo halt Außerirdische kein Problem sind, wo Raumschiffe irgendwie kein Problem sind, wo der eine oder andere Geist hat hier auftaucht. Also, naja, Raumschiffe kann man fast auch nicht sagen. Es gibt so einen Space-Hafen, wo auf der einen Seite so ein Zeppelin oben rumfliegt, auf der anderen Seite sind sie halt in dieser Eröffnungsszene eben auf dem Mond in Raumanzügen mit dem Raumschiff. Wie gesagt, sie ist Autorin, es könnte auch naheliegen, dass das ihre Fantasiewelt ist, aber da würde wieder dieses hängende Element, also nachher dieser Cliffhanger wieder nicht so richtig passen, wo dann die Geister und eine Figur aus der Kindheit sie angreift und quasi gefangen nimmt, nicht so richtig reinpassen. Also ich denke mal, ein wilder, bunter Genre-Mix, der sicherlich dem einen oder anderen nicht nur aufgrund des Artworks Spaß machen könnte. Also mir gefällt's. Ich denke, ich bleibe hier nochmal dran und gucke einfach mal, wie es weitergeht. Einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das was für mich oder nicht. Wie gesagt, wenn man es vergleichen sollte, dann würde ich es nur mit Nims Island so ein bisschen vergleichen. Einfach weil es so ein Fantasy angehauchtes Thema ist mit der Kindheit, die dann nochmal aufgegriffen wird. Also mir hat's gefallen. Es ist wirklich eine coole Sache.
Ist das dann auch dann so ein Thema für Kinder so ein bisschen oder eher nicht?
Jein. Nee, Kinder würde ich außen vor lassen. Also ich gucke ja auch immer schon, was jetzt für meine Kinder irgendwie passt, was da abzuklopfen ist. Aber da hier dann auch irgendwelche Geister auftauchen, die sie quasi gefangen nehmen, die sie bekämpfen, ist es vielleicht noch ein bisschen, also nicht kindgerecht. Nee, es ist doch schon eher das Major-Publikum, was hier im Visier steht, obwohl hier kein irgendwie Rating steht oder keine Altersvorgabe gegeben ist. Also aber trotzdem eher so Richtung älteres Publikum, aber mit dem Hunger nach Abenteuer, also abenteuerhungrig musste man sein, wenn man das Comic lesen möchte, dann passt das schon irgendwie. Shutter, wie gesagt, kostet auch nicht so die Welt. Ich weiß gar nicht, Rocket Raccoon, was kam das? Also Shutter kostet 3,50 bei Comic Room wieder. Weißt du, was deins gekostet hat noch aus dem Kopf?
$4, also die machen das dann wahrscheinlich sowas wie 4,50 oder 5 Euro oder sowas, keine Ahnung, so in der Art wahrscheinlich.
Na gut, ich habe es verlinkt, ihr könnt mal gucken, ob ihr es dann vielleicht bei Comic Room auch nochmal findet. Wie gesagt, da kommt immer der Versand dazu noch, aber wenn ihr halt gleich mehr bestellt, dann spart ihr euch vielleicht das Geld. Oder ihr guckt einfach bei eurem Comic-Händler des Vertrauens. Dann habe ich noch eine Sache, die mache ich gleich mal das nächste, dann passt es auch wieder in der Reihenfolge. Ja. Das fiel mir auch auf Instagram wieder mal auf, weil da wird auch ein Cover nach dem anderen gepostet. Es ist momentan sehr in aller Munde. Spread von Justin Jordan, Katie Stram und Felipe Sobiero, wobei die Geschichte von Justin Jordan ist wieder einer der Namen, wo ich sage, hat mir überhaupt nichts gesagt. Also sagt mir persönlich nichts, konnte ich auch nicht irgendwie zuordnen. Und im ersten Moment war das auch so. Also hier ist es schon so, definitiv nicht für Kinder, denn man sieht die Hauptfigur, die, das ist glaube ich kein Spoiler, die heißt No, hat ein Kind in so einer Manduka, das wissen wieder nur die Eingeweihten, was das ist, also so ein Strap, also so ein, hat sich's vor die Brust geschnallt, ein Baby, wie sagt man sowas auf Deutsch, eine Babyhalter, Trage.
So ein Wickeltuch oder sowas?
Naja, nicht Wickeltuch, mehr so, also hier ist es ein Gürtel, aber ja, komm, Wickeltuch, es ist jedenfalls dran geschnallt, das Baby ist dort davor geschnallt, vor das Baby ist noch so ein kleiner Oktopus geschnallt. Er steht da mit einer Axt, total blutverschmiert, wie gesagt, und jetzt erklärt sich auch, warum das nicht für Kinder ist unbedingt. sie, das Baby heißt Hope und da gibt's eine interessante Geschichte, wie sich nachher das entwickelt in diesem Comic und das war, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, eines der Comics, wo ich sagte, Cover total geil, war ich gespannt drauf und ich mach so auf das Comic und bin mir überhaupt nicht so ganz im Klaren, ob das überhaupt das ist, was ich gerne haben möchte, ob das mir Spaß macht, denn Spread, also diese Ausbreitung ist quasi eine Seuche, ich sage jetzt mal auf der Erde, und die Eröffnungsszene ist, wie irgendwie ein Flugzeug vom Himmel geholt worden ist, das zerbrochen auf dem Erdboden liegt und überall ist Blut und so eine Art Innereien, also stellt euch einfach so ein rotes, blutiges, schleimisches Monster vor, das überall mit irgendwelchen Tentakeln rumliegt und sich dann den einen oder anderen quasi der abgestürzten Maschine quasi greift und man sieht es nicht so richtig, aber wahrscheinlich verspeist und dadurch immer größer wird. Denn das Monster hat ganz viele Tentakel, nicht wie so eine Krake, sondern eher so wie so ein, irgendein komisches Unterwasser-Biest mit ganz vielen Spitzen, also auf dem Hauptkörper, mit ganz vielen Zacken, ganz vielen Mündern, so mit scharfen Zähnen. Also es ist schon ziemlich makaber, ziemlich gruselig und der Kontrast beim Zeichnen ist auch gut gemacht. Also es ist halt gerade Winter, irgendwie überall ist Schnee, oder zumindest sieht so aus, hell. Und dann taucht dieses blutige, tentakelbehaftete Monster da in dieser Gegend auf und man ist sich gar nicht so richtig im Klaren, denn man sieht zwar, dass das Flugzeug abgestürzt ist und man möchte ja meinen, okay, diese ganzen Passagiere, die sind einfach nur tot, aber nein, die sind nicht nur einfach abgestürzt und tot, sondern die haben alle auch irgendwelche Säbel und Pfeile im Rücken, also sind irgendwie sonst wie dahin gemeuchelt worden, nicht mal durch das Monster. Und dieses Monster, diese Plage holt sich nun quasi ein nach dem anderen und dann taucht diese Figur vom Cover auf, No, der sich das alles anguckt und einfach so ein Eigenbrötler ist. Im ersten Moment denkt man, er sieht so ein bisschen aus wie Wolverine. Was macht er denn jetzt und was ist er denn? Und es stellt sich heraus, er ist einer derjenigen, der von dieser Seuche, die Erde befallen hat, dieses Brett ist halt nicht nur, dass es halt, also angreift, also quasi die Leute sich schnappt, sondern auch irgendwie an sich, ich sag jetzt mal, irgendeine Infektion auslöst, wo man dann infiziert ist und wo das dann, das sieht man dann auch relativ schnell, also die Leute dann so zu Untoten werden lässt und quasi im Namen dieser Seuche da arbeitet. Klingt ein bisschen.
Aber es gibt eigentlich nur ein Monster, oder ist es so, wenn du angesteckt wirst, dann wirst du auch so ein Monster? Ja,
das ist im Comic noch nicht so ganz klar. Also das Monster kann quasi die Toten irgendwie dazu verwenden, ja, quasi im Dienste des Monsters tätig zu werden. Ob das nur ein Monster ist, stellenweise sieht das so aus, als wenn dieser ganze Planeten, auf dem sie leben, quasi das Monster ist. Aber ich glaube, es sind halt vielleicht ein Hauptorganismus mit ganz vielen Tentakeln, die irgendwo sprießen oder unter dem Boden langrobben, ich weiß es nicht so richtig, und sich dann die Menschen halt zum Teil halt als Werkzeug benutzen und die verändern sich dann
auch. Boah, ich gucke mir hier gerade im Internet so die Cover an, das ist schon wirklich heftig.
Ja,
hier ist irgendwie bei Band 3 ist hier so ein dicker Typ, der gerade am Essenstisch sitzt mit einfach nur Fingern, Augäpfeln, Herzen und irgendwelchen Gedärmen. Das ist lustig, sogar die Schrift Spread ist sogar aus Gedärmen.
Ja, das ist geformt. So dieses Gewürm oder dieser Organismus und das ist halt das. Und ich dachte auch erst, also ich kannte nur das Cover, dachte nur, ja, probier's mal, guck's mal an und liest so und denkst, oh, so bis zur Mitte des Buches, sagst du, das ist eigentlich ganz schön trashy, also ganz viel Horror, also nicht Horror, ist vielleicht auch viel, aber so Blut und er schlägt die Köpfe ab, also er die Arme von diesen Opfern ab, also dieser No, der auf dem Cover zu sehen ist mit den Äxten, also der ist halt so dieser Uber-Guru, ich sag jetzt mal so, dieser Wolverine, der irgendwie alles hinkriegt, der aber trotzdem, obwohl er nicht infektiös ist, also er kann sich nicht anstecken, ist trotzdem aber nicht unsterblich, also er kann trotzdem halt verletzt werden und ganz bizarre Momente, wo dann zum Beispiel von einem dieser Opfer, das ihn angreift, die Augäpfel rausspringen, immer noch an so Tentakeln wiedersehen und die Augäpfel aber nachher kleine Münder sind, also man sollte das vielleicht mit dem schwachen Magen nicht vom Schlafengehen lesen, da ist es vielleicht.
Da hat ja jemand eine Fantasie, ey.
Also das muss man dem lassen, also fantasiereich, viel Blut so ein bisschen, aber er fängt das nachher relativ schön auf. Es wird ja auf dem Cover schon dargestellt, es gibt natürlich dieses Baby, mit dem es noch eine Bewandtnis hat, der sich nur, das verrät das Cover auch, irgendwie annehmen muss. Also es wird gezeigt, wie kommt es dazu, dass er überhaupt plötzlich mit diesem Baby da zu tun hat. Es wird noch ein bisschen tiefer der Charakter des No aufgearbeitet. Also der Name wird erklärt, warum No, also wie im Englischen, ne? Nein. Ja. Und also es ist wirklich cool gemacht. Was noch nicht ganz klar ist, ist zum einen, was das Monster so richtig ist. Was aufgelöst ist oder aufgelöst wird in diesem Comic, ohne dass ich es jetzt verrate, ist, welche Rolle das Baby spielen wird. Das ist wirklich cool gemacht. Also bis zum Ende weiß man es nicht. Es ist quasi fast so das letzte Panel, was hier auftaucht, und bis zum Ende sieht man halt einfach nur diese komischen Wesen, die da rumrennen und alles Lebende irgendwie niedermetzeln, wobei mir nicht ganz klar ist, das sind vielleicht diese gleichen logischen Sprünge, die manchmal so sind, warum überhaupt noch so viele leben, auch Pferde und sowas, wenn das Monster halt so schrecklich ist. Aber wer so ein bisschen auf Horror steht, dem sei Spread wirklich wärmstens empfohlen. Ist auch wieder so ein Ding, kriegt ihr, ich guck gerade mal, ich hab's doch hier, bei mir kostet die Erstausgabe, es kann aber sein, dass das ein Variant-Cover war, dass die kam 5 Euro. Mittlerweile müsste Band 2 und 3, glaube ich, auch mittlerweile schon verfügbar sein. Ist jedenfalls echt eine spannende, packende Serie. Alle für die, die so ein bisschen Horror mögen, die so ein bisschen The Walking Dead überdrüssig sind, die sollten vielleicht bei Spread mal reingucken. Also das ist eine
Aber
Alternative.
Aber das ist schon, spielt schon auf der Erde 2014, sage ich mal.
Ja, also ich denke schon. Irgendwie kommt das zwischen den Zeilen so raus, dass die Erde, die ist am Arsch, weil halt diese Plage da herrscht, und er ist so der Einzige, der da noch ein bisschen rumtippelt und alles ist ziemlich hoffnungslos. Ja, und entwickelt
sich. Also diese langsam. Dieses Monster, das ist ja schon so übertrieben, oder auch diese Gedärme, diese Darstellung davon ist schon so übertrieben, dass man es schon fast gar nicht mehr so richtig ernst nehmen kann. Also ich weiß gar nicht, ist es denn wirklich dann auch noch gruselig, wirklich? Oder ist es eher dann so, keine Ahnung, dass man das ist, hat ja echt schon fast was Ironisches oder so, sage ich mal.
Also ich, für meinen Geschmack überhaupt nicht. Dadurch, dass es halt hier so punktuell dargestellt wird und vom Panelaufbau relativ gut ist, hat's, also es ist jetzt nicht gruselig, dass ich hier nicht einschlafen kann, aber ich fand halt am Anfang, also wie gesagt, die erste Hälfte des Buches, dachte ich mir, es war mir einfach ein bisschen zu blutig, also da fehlte mir noch so ein bisschen Handlung, und das haben sie dann ganz gut am Ende hingekriegt, dass das nochmal so aufgegriffen worden ist, dass es dann eben nicht nur so dieses, ja, Splatter-mäßige ist, sondern vielleicht wie bei The Walking Dead, ich will es nicht vergleichen, also das ist auch nicht vergleichbar, also The Spread ist vollfarbig, interessantes Artwork auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen einfacheres Artwork, an manchen Stellen wirkt es aufgrund wahrscheinlich des Schnees so ein bisschen wie dieses Comic Whiteout, mit eben dann diesem drastischen Blut, was reinkommt, dann diese Angreifer, die es nochmal gibt, die dann, man stelle sich so erster, zweiter Weltkrieg irgendwo vor Stalingrad, also dann in dem Fall zweiter Weltkrieg irgendwo vor Stalingrad vor, weißt du, so eine Mad Max Apokalypse so ein bisschen, die dann diesen No angreifen, also es ist eine ganze Menge coole Sache, und der ein oder andere Witz ist auch dabei, und dieses Mysterium um No, um das Baby, bringt es halt auf den Punkt und macht das vielleicht nicht vom, also es ist kein Trash-Comic, würde ich auch nicht sagen. Also es hat schon eine tiefere Handlung und macht definitiv Lust auf mehr.
Okay, na, vielleicht blätter ich mal rein. Sieht schon ganz schön übel aus. Wie so irgendwie, so, weiß ich nicht, von so ein T-Shirt von einer Death-Metal-Band oder so vielleicht. Also ich sehe nur die Cover hier.
Ja, nee, klar. Das ist, ich weiß, was du meinst. Deswegen ist es mir überhaupt ins Auge gefallen, weil es halt schon so ein bisschen augenprovokant ist. Also sonst wäre es gar nicht mir so aufgefallen, aber ich fand es trotzdem interessant und wollte gerne mal gucken, in welche Richtung das geht.
Okay. Geh doch gleich mal weiter noch zum nächsten Image-Comic, würde ich vorschlagen.
Können wir machen, dann nehme ich gleich das nächste, dann habe ich auch drei in einer Reihe. Nail Bitter, da habe ich mittlerweile das Second Printing, also die zweite Auflage sozusagen. Also das ist auch,
also ein Erfolgscomic, ja?
Das denke ich mal auch. Das ist ein Dauerbrenner, das bei mir auch mehr so durch diese Bilder aufgetaucht sind. Also auf der 1-Nummer sieht man also ein Mädel, das telefoniert, und eine ganze Menge von Leuten. Wenn man das Comic nachher gelesen hat, wird man merken, dass diese Menge von Leuten natürlich alles Protagonisten sind, die in dem Buch nochmal sich widerspiegeln. Und im Zentrum steht einer mit so einer Hannibal Lecter-Maske, komplett im Blut verschmiert. Und
boah, schon wieder.
Ja, irgendwie weiß ich nicht. Diesmal habe ich es mit Blut.
Wie bist du denn diese Woche drauf, Alter? Oder diesen Monat?
Und es fängt auch ziemlich blutig an, also man hat so ein Special-Einsatzkommando, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, von wem es geschrieben ist, Joshua Williams. Bei dem einen oder anderen wird jetzt vielleicht wieder, wird es jetzt klingeln, denn der hat auch dieses Ghosted, was ich so wärmstens empfohlen habe, geschrieben. Das ist halt wieder, auch hier ist wieder eine Geschichte, die, wo man zwar gewisse Parallelen sehen kann, also was jetzt nicht komplett neu ist, aber er kriegt halt trotzdem so einen Genre-Mix hin, der unheimlich packend und spannend ist. Und Nähe Bitter ist auf alle Fälle eines der Bücher, wo ich sage, da bleibe ich definitiv dran, weil das gefällt mir einfach. Also das ist einfach die Geschichte so spannend gemacht. Also die Zeichnung bei Mike Henderson sagt mir jetzt erstmal auch nichts, aber Joshua Williams ist mittlerweile für mich wirklich ein Garant für wirklich gute Geschichten. Also Einsatzkommando ist dabei, ein Haus zu stürmen und ja, die gehen halt relativ brachial vor und man sieht unseren Hauptdarsteller ohne, also dieser vorne auf dem Cover zu sehende mit dieser Hannibal Lecter-Maske, ohne Maske in einem Haus, wo lauter Tote sind, abgenagte Leichen irgendwie rumliegen, also wirklich so, wo man das, das Bein, also wie nennt man das, die Wirbelsäule noch so sieht, er hat gerade so eine Hand im Mund und kaut so an diesen Nägeln rum und
das sehe ich hier gerade als Cover. Hier, ich habe ja auch gerade Nailbiter aufgemacht. Ist wahrscheinlich ein Variant-Cover oder irgendwas. Da ist so ein Typ zu sehen, der sich gerade die Nägel vorne abkaut. Das sieht so widerlich aus.
Genau, und das ist halt auch so. Dass die erste Seite ist ja noch okay, weil da wird ja nur das Haus gestürmt. Danach sagt man sich also, uiuiuiui, vielleicht doch wieder was Falsches gemacht. Aber man kriegt es gut hin, dass das halt zwar, man merkt, okay, es ist jetzt kein hier Kaffeekranz, wo mal eine Kaffeetasse umgefallen ist, sondern das ist schon, geht's wirklich zur Sache. Und im Comic erfährt man auch, dass der irgendwie ein Problem hat mit Leuten, die an den Nägeln kauen. Und er quasi kassiert die Leute ein und dann hält er sie gefangen und dann frisst er sie so nach und nach auf. Also typisch Hannibal Lecter. Und ja, wird gefangen genommen und man hat so einen Schritt vorwärts. Und dann geht das Buch eigentlich...
Eigentlich Story vorbei, oder?
Naja, zumindest die Vorgeschichte ist vorbei. Dann ist man direkt im Buch drin. Und man sieht diesen Agent oder diesen, ja, wie soll man sagen, der, ja doch, Agent irgendwie, der ihn damals verhaftet hat, ist plötzlich ein paar Jahre in der Zukunft, ich weiß gar nicht wie viele, ach hier steht's, 3 Jahre später, sitzt er da mit der Waffe am Kopf und überlegt sich halt, ob er dem Ganzen ein Ende macht. Kriegt einen Anruf, ganz ominös, irgendwo aus einer kleinen Stadt, im Nirgendwo, die sagen auch Buckaroo, also ist ja auch egal, jedenfalls dort irgendwo und da kommt wieder dieses, für mich, dieses gute schreiberische Talent von Williamson hin, denn man sieht so eine, man würde, also würde nicht sagen, dass das irgendwo in also hier ist es in Oregon ist, also in Amerika ist, sondern eher so vom Setting her so eine alte, bisschen zerfallene Kirche, ein kleiner Friedhof mit Stein, eher so in England oder Schottland, so dieses typische Szenario, also trist, traurig. Und er sagt, er hat ein Geheimnis gelüftet, denn aus Buckaroo kam dieser Nail Bitter, der ist aber nicht der Einzige, der dort herkommt. Also es kommen ganz, ganz viele, die letzten, weiß ich nicht, 10, 12 großen Massenmörder kommen alle aus diesem Kaff. Und er hat irgendwie jetzt das Rätsel gelöst, warum denn alle Serienmörder aus diesem Kaff kommen. Und er ruft dann diesen Agent an, rettet ihm quasi so unbewusst das Leben und sagt, komm rüber, ich erzähle dir diese ganze Geschichte. Und als er dort ankommt, ist dieser gute Freund natürlich schon weg. Der ist schon...
Der ist schon tot.
Naja, das weiß man nicht. Er ist einfach nur nicht mehr... da. Und dann trifft er dieses Mädchen, was man auch auf dem Cover sieht, das spricht ihn an und es stellt sich so heraus, dass das wieder so ein Hillbilly-Örtchen ist, wo Fremde halt nicht so ganz gern gesehen werden, wo sie halt so ein bisschen außen vor sind und das Mädel ist so die einzige, die so ein bisschen mit ihm wirklich auf einer Ebene kommuniziert, die für ihn interessant ist. Und wie das Dorf drauf ist, oder ist ja die kleine Stadt drauf ist, sieht man darin, dass es dort auch einen Laden gibt mit Killer-Deals und das ist so der Murder-Store, wo die ganzen Devotionalien der Massenmörder verkauft werden. Also passend zum Ort, wow. Ne, ganz viele Massenmörder und da werden so Mitbringsel und Sachen verkauft und da wird auch noch so ein paar andere Massenmörder dargestellt oder nochmal erzählt und also ich muss sagen, dann passiert natürlich noch einiges, logischerweise. Er kommt so ein bisschen mit der Dame ins Gespräch, er kommt dann noch mit der Polizistin ins Gespräch und, also andersrum, vor dem Laden gibt's eine kleine Schlägerei mit diesem Mädel, das wir gerade kennengelernt haben, so zwei Bullies, die es auf sie abgesehen haben, er kommt ihr zur Hilfe und dann kommt die Polizei und dann denkt man schon, oh, jetzt wird er eingebuchtet und stellt sich heraus, die Polizei in dem Fall ist wirklich eine Nette, in dem Fall, sie ist halt eine Frau. Sieht gut aus, es klärt sich kurz auf, dass die beiden halt wirklich auf der gleichen Seite stehen, weil beide Polizisten sind und sie besuchen dann quasi den letzten Aufenthalt seines besten Freundes und dann sieht man an der Wand halt ganz viele Karten, kleine, also nicht erkennt, also die Karte erkennt man zwar, aber viele kleine Ausschnipsel und viele kleine Hinweise, wo er quasi dort seine Recherchen betrieben hat, aber diese letzte Wohnung ist halt auch aufgeräumt im Sinne von, da war jemand, hat also alles das rausgesucht, was irgendwie verwertbar ist. Und dann kommt eigentlich dieser geniale Cliffhanger, den ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier spoilern möchte.
Heft 1, komm, mach einfach.
Denn am Ende, die sind ja im Buckaroo, fahren sie zu einer bestimmten Person, wo er dann im Regen auch wieder jemanden sieht, der dann unter einem Baum steht, der einem anderen Serienmörder wieder sehr ähnlich aussieht, wobei nicht ganz klar ist, ob sich das nur einbildet. Sie klingeln in so einem alten Häuschen irgendwo im Nirgendwo im Wald, klopf, klopf, klopf. Und wer macht auf? Unser Neil Bitter vom Anfang, der ist nämlich aufgrund eines, ich glaube, es war ein Verfahrensfehler, freigekommen, lebt jetzt immer noch dort, lebt relativ unauffällig dort. Und das eigentlich Interessante oder dieser eigentliche Cliffhanger-Fakt ist, dass man so, er steht mit diesem Hackbeil da, wieder mal Blut verschmiert, kann so reingucken auf seine Kochtöpfe, man sieht so Oberschenkelknochen. Ja, ich weiß es nicht, Oberschenkel rausgucken und ein Herz auf dem Butcherblock liegen, also könnte man annehmen, dass er vielleicht seinen besten Freund da umgebracht hat und da ist erstmal schon Schluss. Mittlerweile gibt's da auch, ich weiß gar nicht wie viele, also mittlerweile gibt's da glaube ich eine ganze Menge Hefte schon, die rausgekommen sind. Ich glaube
6, wenn ich das richtig sehe hier.
6 Hefte sind schon raus.
Ja, obwohl am 1. Oktober kommt Nummer 6, wenn ich es richtig sehe, ja.
Okay, also ihr könnt da wirklich tief eintauchen in die Geschichte. Ist jedenfalls cool gemacht und also mir hat's sofort gefallen und mich hat's sofort wieder auch so an diese coole Erzählweise von Ghosted erinnert, also für mich, Joshua Williamson ist wirklich einer, der das beherrscht, so dieses Spiel mit, ich gebe so kleine Informationen preis und überrascht dann doch nochmal. Was draus wird, weiß ich nicht, es ist ziemlich erfolgreich, wie gesagt, du hast schon gesagt, 6 Hefte sind dort mittlerweile, oder kommen jetzt demnächst raus, wenn es 6. Oktober rauskommt, viele kleine Mystery-Elemente, die hier eingebaut sind. Viele packende Momente und dieses...
So ein richtiges Wohlfühl-Comic.
Naja, Wohlfühl, dann hat man vielleicht ein falsches... da hat man vielleicht ein Problem, aber es macht zumindest Spaß und es ist spannend und packend und ist im Gegensatz zu Spread, was ich gerade besprochen habe, dann letztlich auch nicht ganz so blutrünstig. Natürlich ist es hier, wie so bei The Walking Dead, da ist ja auch so, alle gefühlten 30 Seiten ist dann große Zombie-Metzelei. Hier ist es so, am Anfang sieht man halt ein bisschen Blut, diesen Typen, diesen Nailbitter und am Ende sieht man ihn mit einer blutigen Schürze, aber dazwischen...
Also eigentlich steht so die Ermittlungsarbeit und so ein bisschen das Mystery-Ding so im Vordergrund.
Genau, ja. Warum jetzt da so viele Massenmörder herkommen und was hat mit dieser Figur auf sich und. Also
ist doch klar, die Stadt ist auf einem Indianerfriedhof errichtet worden.
Das weiß man ja nicht. Wäre eine plausible Herangehensweise an die Sache. Total plausibel. Wenn man sich die ganzen anderen Cover so anguckt, also das gibt auch noch nicht so richtig viel her. Ich guck gerade mal so durch. Könnte man
ja, ich meine, Nummer 6 sieht ziemlich fies aus, das Cover. Da ist so ein kleines Kind, was so eine Ledermaske auf hat.
Der kleine Hannibal Lecter, genau, das stimmt.
Genau, das sieht echt auch, das ist schon, sieht alles sehr, sehr gruselig aus.
Aber ansonsten, coole Sache, also mir gefällt sehr gut. Ich weiß nicht warum, Second Printing, bei mir hat es 4 Euro gekostet, nur als Hinweis. Aber das war auch eines der Hefte, was jetzt nicht dicker war, also nicht doppelte Größe oder so, aber wo sich das Lesen wirklich sehr, sehr gut gefühlt lange durchgehalten hat, also wo man wirklich das Gefühl hatte, da kann man ordentlich drin lesen. Bei Shutter, ganz am Anfang, da war es relativ schnell zu Ende und war so ein bisschen offen und hinten gab es dann auch nochmal so eine kleine Mangore oder irgend so eine ganz komische Geschichte, auch ein ganz komischer Zeichenstil, eher so ein bisschen primitiv, wo ich sagte, boah, hätte ich nicht gebraucht. Nee, bitte, von Anfang bis Ende wirklich überzeugend, spannend, packend.
Ja, das merkt man schon, wenn du hier nacherzählst, ne? Das ist einfach nur eine straighte Geschichte, die man gut nacherzählen kann. Da versteht man, also ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, weiß genau, worauf er sich einlässt, wenn er das kauft halt. Und das ist natürlich auch eine Kunst, in so wenigen Seiten so eine Welt schon zu erschaffen.
Genau. Und vor allen Dingen so eine, also mehr oder weniger doch klare Welt. Also es ist noch genügend, was irgendwie offen ist, aber bei Shutter ist es so, da ist noch so viel im Dunkeln. Es macht zwar Spaß zu lesen, man hat viele Sachen zu entdecken, aber man weiß noch nicht so richtig, in welchem Universum man sich befindet. Hier weiß man definitiv, okay, es ist so eine Mystery-Detective-Geschichte, in die Richtung geht's. Also der Detective wird sicherlich ermitteln, warum ist der wieder frei, warum ist dein Freund weg und warum kommen die ganzen Massenmörder daher und was hat es mit diesem Hillbilly-Dorf so auf sich? Da hat man so einen Anhaltspunkt, der es einen wahrscheinlich leichter macht, da irgendwie eine Verbindung aufzubauen, was bei Spread ja auch ist, also da weiß ich auch, also so eine Apokalypse, alles ist am Arsch, diese ganze Seuche breitet sich da aus und nur einer ist da irgendwie immun gegen alles, naja, also nee, bitte, wärmstens empfohlen, sehr saucooles Comic, guckt einfach mal, ob ihr es bekommt, also wie gesagt, läuft schon, wie gesagt, mittlerweile im Second Printing, unheimlich erfolgreich, macht Spaß, kann man sich unbedingt mal angucken.
Ja, und wo wir gerade bei diesem ganzen blutigen Kram sind, will ich auch nochmal kurz 2 Worte hier zu I'm a Hero Nummer 3 verlieren. Das hast du ja auch schon besprochen und ja, wir lesen die Serie ja beide oder beide haben jedenfalls jetzt 3 Teile gelesen. Ich wollte nur nochmal kurz 1-2 Sachen, die mir nochmal so aufgefallen sind. Also gefällt mir eigentlich auch wieder sehr gut der Band. Mich würde mal wirklich mal interessieren von demjenigen, der uns das empfohlen hatte, wie in was für eine Richtung dann die nächsten Bände weitergehen. Er war ja sehr begeistert. Also ich finde es auch nach wie vor sehr cool. Es sind lebt halt auch so ein bisschen von den total seltsamen Charakteren, die man immer noch nicht so ganz, oder gerade der Hauptcharakter, den man immer noch nicht so ganz verstehen kann, wie der manchmal drauf ist. Ne? Ich wollte nur mal eine Sache, die mir noch hier aufgefallen ist, was ich irgendwie interessant fand, jetzt so rein so als Zeichner mal betrachtet, ist dir vielleicht auch aufgefallen, da gibt es sehr viele Szenen, die sehen aus, als wenn sie mit so einer Fisch-Optik-Kamera gemacht sind. Also so sehr verzerrt und alles so ins Runde irgendwie abgedriftet.
Du meinst vom
weißt
Fokus
du,
her, also dass man sagt, man hat so, damit man mehr aufs Papier bekommt, eben diese so ein Fisheye, würde man sagen, beim Objektiv, beim Fokus.
Genau, sehr weitwinklig, genau, aber so weitwinklig, dass es halt wirklich dann auch schon die Fluchtlinien, diese, dass es schon sich alles biegt irgendwie. Und das fand ich irgendwie so hervorhebenswert. Das ist nämlich, also jetzt mal als Zeichner gesprochen, das ist halt total schwer, sowas umzusetzen, weil man natürlich nicht mehr gerade Linien irgendwo zum Punkt ziehen kann, sondern da gehört schon einiges zu, das zu konstruieren. Also mich würde echt mal interessieren, was denkst du, hat der zum Teil, nimmt der wohl irgendwelche Fotovorlagen oder so? Weil manche auch von den Bewegungen kommen mir irgendwie so authentisch vor, oder auch die Fahrzeuge oder Landschaften teilweise.
Und also das
ja, oder er zeichnet irgendwie rüber oder so vielleicht.
Das habe ich mir auch schon manchmal gedacht, weil auch manchmal ist auch so von diesen Naturszenen, also wenn die dann gerade im Band 3, glaube ich, im Wald rumlaufen, wirkt das doch sehr fotorealistisch. Also könnte ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so richtig, also wie angesehen sowas ist, sowas umzusetzen. Also das dann eben so.
Ja, es sieht ja schon aus wie rübergezeichnet, ne? Oder so. Aber irgendwie also wie du schon meintest, hier die Rinde oder so zum Teil im Wald oder die Blätter, also entweder der hat sich da extrem viel Arbeit gemacht oder halt so eine Tricks benutzt. Also das fände ich jetzt auch gar nicht so verwerflich, aber es ist einfach, wenn man das so sieht, ist es schon, irgendwie, es fällt schon auf, dass da manche Szenen halt sehr, also ist natürlich immer noch schwarz-weiß und mit Rastern und sonst was, aber die sind halt sehr akkurat gezeichnet und dann auch mit diesen extremen Perspektiven. Aber naja, also wie gesagt, ich werde es mal weiter verfolgen, würde mich aber auch interessieren, einfach mal so rein interessenmäßig, wie es wohl weitergeht, dass es vielleicht nochmal einer unserer Hörer nochmal was dazu schreiben könnte.
Ging es dir eigentlich auch so, dass das so, also bei mir war es ja so gefühlt, Band 1 war super, war halt irgendwas ganz Neues. Wir haben auch, also ich habe einen Kommentar auf Comic Review dazu von Patrick, der war nach Band 1 noch nicht so geflecht, aber wenn ich das zwischen den Zeilen so rauslese, er will sich noch Band 2 holen, wo er meinte, da geht es ja dann endlich langsam zur Sache.
Und bei dir ist genau umgekehrt.
Bei mir ist es genau umgedreht. Also wahrscheinlich ist das auch wirklich so dieser Fokus, wie mag ich, also was mag ich jetzt? Also will ich mehr so dieses Gore, Splatter, tote Gemetzel haben? Dann bin ich punktuell bei I'm a Hero genauso richtig. Wie ist es bei dir gewesen? Hat dir, also wenn du jetzt alle drei in eine Reihenfolge bringen müsstest, wie wäre es dann bei dir?
Na, ich sag's mal so, Band 1 schafft auf jeden Fall irgendwie, man würde, wenn man Band 1 liest, würde man nicht Band 2 und Band 3 unbedingt erwarten. Das so stimmt. Könnte man es vielleicht ausdrücken. Also es vermittelt so ein bisschen ein falsches Bild irgendwie, finde ich. Also der Hauptcharakter bleibt so verrückt und so abstrus und es ist auch wirklich ganz witzig, wenn da manchmal irgendwie übelste Zombie-Action gerade abgeht und er dann auf einmal anfängt, irgendwie wieder über den Manga-Markt zu monologisieren, da muss man schon ein bisschen schmunzeln und fragt sich halt gleichzeitig, ey, was ist denn das für ein seltsamer Kerl bloß, den man echt nicht so ganz nachvollziehen kann. Also
hängt immer auch
deswegen
so ein bisschen in seiner komischen Traumwelt fest, wo man einfach nur glaubt,
total.
Ist der denn nur eigentlich überhaupt noch so richtig bei Verstand, weiß der, worum er da gerade ist, also nimmt das manchmal auch nicht so an aber was ich dann bei Band 3 spannend finde, ganz kurz, weil Band 3 spannend finde, ist dann, dass dieses Mädel dann auftaucht und man merkt, vielleicht eröffnet sich da so ein bisschen auch noch eine neue Dimension, also wo der Erzähler halt einfach noch ein bisschen weitergehen kann, ne?
Ja, also sowas hat auch gefehlt, so ein zweiter Charakter, mit dem er mal irgendwie interagieren kann, so, der nicht auch total durch den Wind
das
irgendwie.
Obwohl, so ganz normal ist die ja auch bloß nicht, also die ist ja auch so ein bisschen.
Allerdings, ja, nee, du hast recht, stimmt. So richtig normale Leute gibt's da gar nicht.
Normale
die Zombies
relativ.
Sind die normalsten Leute.
Wahrscheinlich.
Ja, wo wir gerade bei den normalsten Leuten sind, nee, nicht wirklich, also ich komme jetzt mal zum nächsten Band und zwar Billy Bat. Ich habe es schon gesagt, das ist eine Manga-Serie und eigentlich bin ich darauf gestoßen, weil es den Max- und Moritz-Preis dieses Jahr gewonnen hat. Und das ist ja schon so eine, in Deutschland, glaube ich, so jedenfalls die prestigeträchtigste Auszeichnung.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ist das dann von einem deutschen, also, oder ist das, weil du sagst Manga?
Nee, das ist von Japan, also eine japanische Serie.
So, und da wird Maxim Moritz Preis auch an japanische Autoren?
Ich denke mal, es wird in der Kategorie bester Manga gewesen sein.
Ach so, okay.
Genau, also da gibt es halt bestes deutschsprachiges oder so gibt es auch noch und bestes, ja, gibt es so verschiedene Preise halt. Naja, jedenfalls, deswegen bin ich darauf gestoßen, weil man natürlich mal gucken muss, weswegen das den Preis denn nun bekommt und ob das gerechtfertigt ist. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass so mir bei vielen, also ich hatte von vielen gehört, das ist eigentlich eher ein Comic und da war ich halt auch da ein bisschen gespannt und es fängt halt auch, also man muss sagen, das ist wirklich total außergewöhnlich. Also die Geschichte fängt an also total komplett in Farbe und sieht halt auch tatsächlich überhaupt nicht nach Manga aus, sondern so vielleicht so ein bisschen, also so amerikanischer Oldschool-Comic, vielleicht so ein bisschen auch independent in Richtung vielleicht von Fritz the Cat oder sowas vielleicht. Und da ist so ein, alle Figuren sind Tiere, ja, vermenschlichte Tiere, also so, ja, aber nicht so Disney-mäßig, sondern so ein bisschen eher halt wie Fritz the Cat oder so ein bisschen ernsthafter. Und das ist alles so ein bisschen in Film-Noir-Stil, so eine Detective-Story. Ja, genau. Und da geht's um so einen, den Billy Bat. Das ist so eine Fledermaus halt. Aber halt im Trenchcoat und wie man sich das halt vorstellt. Genau, der ist Detektiv und ganz witzig ist, sein Logo, das ist im Grunde original das Batman-Logo. Bloß da ist noch so eine grinsende Fledermaus irgendwie drin. Da habe ich mich auch echt ein bisschen gefragt, ob es da nicht auch Probleme gibt mit irgendwie mit DC oder so. Ja, jedenfalls beauftragt ihn da auf den ersten Seiten so ein Hund, ja, seine Pudelfreundin zu beschatten und ja, das sind dann wirklich...
Ein Hund beauftragt ihn, seine Pudelfreundin zu beschatten?
Ja, also der Hund, so ein Geschäftsmann-Hund, wie auch immer, beauftragt ihn halt die Fledermaus, den Fledermaus-Detektiv, die zu beschatten, weil er denkt, die geht irgendwie fremd. Und aber da will ich jetzt auch gar nicht zu lange drauf eingehen, weil das sind echt ziemlich viele Seiten, also geschätzt jetzt so 30 vielleicht oder so. Und da ist sogar ein Fall komplett abgeschlossen und eine zweite Geschichte beginnt. Und man denkt wirklich so, ey, wo führt das denn jetzt hin? Das ist ja ganz anders, als man sich das jetzt vorgestellt hat. Und auf einmal werden die Zeichnungen dann schwarz-weiß und alles klar, jemand zeichnet es gerade, das ist ein Comic. Und dann ist auf einmal der Stil so Manga-mäßiger, aber auch nicht so Standard-Manga-mäßig, das müsst ihr euch einfach mal angucken, das ist so ein bisschen vielleicht was halt, also richtige Nasen, oft richtige Augen und irgendwie so sind Figuren im 60er Jahre, also so spielt in den 60er Jahren in USA irgendwie. Wir sehen halt diesen Kevin, das ist so ein Japaner, der jetzt in den USA lebt, der spielt so in einer, obwohl spielt es in den 60ern? Ist ja Quatsch, nee, das spielt eher, glaube ich, so in einer Nachkriegszeit oder so, glaube ich. Irgendwann eher Ende 40er oder sowas. Oder kann es sein? Ey, sorry, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da muss ich eigentlich nochmal nachgucken. Also ja, ich glaube, es ist eher so die Nachkriegszeit. Was ja, auch immer. Ist genau. Eine Weile her. Okay. Jedenfalls, dieser Kevin, das ist halt ein erfolgreicher Comiczeichner. Und der hat sich diesen Billy Bat ausgedacht. Aber eines Tages hört er von jemandem, dass der diese Figur schon kennt. Und zwar aus Japan. Und Kevin nimmt sich dann eine Auszeit. Sein Redakteur empfiehlt ihn, ey, mach das nicht. So ein Comic, was läuft, das sollte man nicht irgendwie aufhören zu zeichnen. Und er macht's aber trotzdem und ja, fliegt halt nach Japan in seine alte Heimat so und er merkt irgendwie, dass da viel mehr irgendwie hintersteckt. Also auch die US-Armee sucht irgendwie so historische Schriften, auf denen auch dieser Billy Bat schon auftaucht. Also total seltsam. Es passieren da auch Morde und teilweise scheint da auch so eine Art Kult über diese Fledermaus zu bestehen. Also wenn du jetzt schon nicht mitkommst, das ist echt sehr strange gewesen, als man das gelesen hat. Man hat nur die ganze Zeit gedacht, was ist denn das hier bloß oder wo soll das denn hinführen? Und dieser Kevin, der lernt dann auch so einen alten Japaner kennen, der ebenfalls früher diesen Billy Bat gezeichnet hat, aber als ein Manga. Und ja, und zum Teil, also wie gesagt, da kommt es halt auch zu Mordfällen. Und diese Morde, die spielen sich zum Teil so ab, wie in diesem Manga dargestellt. Oder ich glaube sogar auch in seinem Comic. Und diese Szenen werden zum Teil so gegeneinander geschnitten dann auch im Comic. Und oder Billy Bat erscheint sogar Kevin auch im richtigen Leben und er guckt da nochmal genauer hin und dann ist es doch irgendwie eine andere Figur. Und ja, jedenfalls dieser Hauptcharakter, dieser Kevin, der gerät irgendwie in diesen Fall so ein bisschen mit rein. Da spielt auch nachher noch so eine kleinere Liebesstory mit einer Prostituierten eine Rolle. Und ja, es ist alles wirklich sehr mystisch.
Ich bin jedenfalls ein bisschen verwirrt, worum es jetzt ja eigentlich geht, aber wahrscheinlich, wenn du es auch beim Lesen, auch ist das genauso, dann bin ich jetzt genau, nicht so verkehrt.
Nee, es ist seltsam. Es ist halt im Grunde so eine, ja, es bleibt halt auch so ein bisschen dieses Film-Noir-mäßige, so Detective, nee, nicht wirklich. Also er probiert halt irgendwie Sachen rauszufinden. Dann sind da andere irgendwie Organisationen, die auch an das Comic rankommen wollen, die das auch gerade suchen. Wie gesagt, die US-Armee hat noch damit zu tun. Und es ist alles sehr verworren. Also jedenfalls nach dem ersten Band habe ich gar nicht gewusst, was ist das, also was das genau sein soll. Es war zwar irgendwie interessant zu lesen, aber ich habe es einfach nicht ganz verstanden. Also so wie es jetzt wahrscheinlich auch leider gerade rüberkommt.
Aber Anders, ganz dann, kurz, ist es dann ja am Ende des Buches schon, wie soll man sagen, ersichtlich, in welche Richtung es geht? Also löst sich das so ein bisschen auf oder bleibt man am Ende des ersten Buches immer noch so ein bisschen in der Schwebe? Worum ging es hier eigentlich?
Also pass auf, das Buch endet so, Billy Bat zeichnet seine diese Freundin von ihm gerade, also er ist ja Comiczeichner und will wieder ein bisschen reinkommen und zeichnet sie nackt irgendwie, also er macht eine Nacktzeichnung von ihr und auf einmal sieht man so, ja, die reden irgendwie oder die sehen irgendwie den Mond oder er guckt sich den Mond an, der hinter ihr, also er malt sie im Mondlicht so und dann wird rangezoomt auf den Mond. Da sieht man dann auf einmal den Schritt vom ersten Menschen auf dem Mond und sieht gerade hier, wie heißt er nochmal, nicht Lance Armstrong, nicht Louis Armstrong, also man sieht Armstrong, genau, man sieht ihn gerade auf dem Mond lang wandern und die machen gerade diese Aufnahme und was ist auf dem Mond? Eine gezeichnete Fledermaus Billy Bat.
Der war auch schon mal da.
Ja, also wirklich seltsam und ja, das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass es doch in den 60ern spielt. Naja, wie auch immer. Oder wann war die Mondbegehung? Müsste in den 60ern gewesen sein, oder? Ende 60er?
Ja.
Ich weiß, 70er, also, was auch immer. Ey, das ist gefährliches Halbwissen. Naja, jedenfalls, das lässt einen wirklich so ein bisschen zurück mit vielen, vielen Fragezeichen über den Kopf. Und natürlich habe ich gleich mal
Gehirn nachgegoogelt, 69.
69, okay. Ja, aber ich bin nicht mal sicher. Es kann sogar sein, dass diese Geschichte früher spielt und der Schnitt dann hingeht in die Zukunft. Weil ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Ich habe mir natürlich gleich Band 2 geholt, weil so mit so vielen Fragezeichen wollte ich dann...
Wie viele Seiten sind das immer dann pro...
Ich wollte nicht dumm sterben, sage ich mal. Na, ich denke mal so Manga-mäßig 180 oder sowas vielleicht. Ja, sind sogar mehr. 190 oder so ungefähr, wenn ich das richtig sehe. Ja, jedenfalls habe ich mir Band 2 gekauft. Da geht's dann erstmal in dem Stil weiter. Also... Diese gleiche Geschichte wird weitererzählt, von der ich gerade berichtet habe, mit der Frau und den US-Agenten, die dann noch mit eintauchen und dem alten Mangaka. Aber nach einem Drittel hört es auf einmal auf und wir befinden uns im Jahr Null. Also auf Deutsch, wir sind gerade bei Judas, wir lernen Judas kennen und auch Jesus später. Und wer spielt da wieder eine Rolle? Natürlich diese Fledermaus. Also auch wieder seltsam, aber sehr gut gemacht und immer also auch so, dass man tatsächlich ein bisschen was über diese Zeit und so lernt. Das ist ganz witzig gemacht, weil am Anfang denkt man, alles klar, wer hier gerade gekreuzigt wird, das ist Jesus. Und dann kriegt man erst mit, ach so, ja klar, in dieser Zeit, da sind natürlich einige rumgeschwirrt, die gesagt haben, wir sind der Heiland, ne? Also da gab es ja viele so Scharlatane auch. Na egal, jedenfalls sehr seltsam so. Und dann danach, das Ganze geht dann wieder so, weiß ich nicht, 50, 60 Seiten vielleicht. Und danach sind wir im Jahre 1959 in New York. Und da wird eine ziemlich coole Geschichte so über Fremdenhass erzählt. Und zwar geht's um so eine Braut, die eine schwarze, eine farbige, die eigentlich gerade heiraten wollte, in ihrem Hochzeitskleid sich ein Taxi nimmt und man mitbekommt, okay, die Hochzeit hat nicht stattgefunden, weil die Familie des weißen Ehemanns dagegen war. Und das ist ziemlich cool erzählt, hat mir sehr gut gefallen, diese kurze Geschichte. Jedenfalls, wer hat da wieder mit zu tun, dass die das nachher dann vielleicht doch so eine Art Happy End gibt? Ja, wieder die Fledermaus. Und zwar, die hängt diesmal im Taxi vorne als so eine kleine Figur mit drin und ja, und die anderen Figuren kennen sie auch. Also, naja, und das geht wieder so ein paar Seiten und dann fängt auf einmal so eine Ninja-Geschichte an. im alten Japan, da sehr historisch fundiert irgendwie werden so, keine Ahnung, Lehnsherren und sowas. Und ich denke mal, dass also da werden viele Namen aufgegriffen, die es wahrscheinlich wirklich in der Historie gab. Und damit geht's dann auch in Band 3 weiter mit dieser Geschichte. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgesehen, also die erste Geschichte, die spielte tatsächlich 1949. Also du kannst mich verstehen, wenn ich dann wirklich noch verwirrter war, wenn dann auf einmal am Ende des Heftes dann die Mondbegehung gezeigt wird. Also und als dann Jesus kam, dann war es ja wirklich fast ganz vorbei. Aber es ist, also man muss sagen, dass ich will halt auch irgendwie gerne wissen, wie es weitergeht, ob das noch irgendeine Verbindung hat, ob es wirklich dann im Endeffekt einen Hauptcharakter gibt. Weil am Anfang habe ich ja gedacht, alles klar, es geht um Kevin, diesen Manga-Zeichner. Aber später geht es ja dann auch um den, den Comic-Zeichner. Und später geht es ja dann aber auf einmal auch um diesen anderen älteren Manga-Zeichner. Und dann ist auf einmal Judas die Hauptperson und danach diese Braut. Und ja, und dann irgend so ein
Ninja. Klingt für mich so ein bisschen auch so ein bisschen verrückt wie Doctor Who zum Beispiel, die auch so durch die Zeit reisen und das ein oder andere irgendwie erleben. Also irgendwie so wirkt das halt auch. Also klingt zumindest interessant. Und wenn du sagst, es ist auch nicht ganz so Manga-stylisch, dann ist es vielleicht auch sofern für die, die sonst mit dem Manga-Stil vielleicht nicht ganz so was anfangen können. Also wenn du sagst, es ist doch ja, eher stellenweise realistischer gezeichnet.
Ja, vielleicht ein bisschen anders. Genau, es bleibt halt dieses Schwarz-Weiß und von rechts nach links zu lesen und so. Ja, es ist aber wirklich mal ein Comic, wo ich kann einfach gar nicht so richtig viel dazu sagen. Am liebsten würde ich einfach alle Bände mal lesen und dann mir nochmal ein Bild davon machen, weil es einfach, ich weiß auch nicht, was ist das? Sowas habe ich einfach noch nicht gelesen.
Sind mittlerweile, glaube ich, wie viel sind erschienen? 8, 9 oder so? Oder auch eine ganze Menge schon, ne?
Ich glaube schon, ja.
Also, und auch so ein ongoing Ding, also ein Ende ist da auch noch nicht so richtig im Sicht.
Ja, also ich muss sagen, gerade der zweite Band hat mir wirklich dann ziemlich gut gefallen. Diese Jesus-Geschichte und auch die Geschichte mit diesen Rassenhass, das war schon irgendwie eine ziemlich...
Was ist der verbindende rote Faden dann?
Also diese Fledermaus.
Nur die Fledermaus, dass die halt in der Zeit immer irgendwo auftaucht.
Genau, die reden dann öfter noch über diesen Kevin, den Zeichner, der, also diesen, den gibt's an oder gab's dann anscheinend wirklich mal, der die ursprüngliche Fledermaus mal gezeichnet hat. Und es gibt dann jetzt auch das so Billy Bat Land, so ähnlich wie das Disneyland und so. Und es gibt jetzt aber auch einen neuen Zeichner, der dieses Billy Bat weiterführt und die sagen dann noch, oh Mann, der war aber früher besser. Aber es gab die Figur ja anscheinend auch schon damals im Jahr 0. Also das ist wirklich sehr seltsam und auch deswegen ein bisschen, wie soll ich sagen, es fehlt halt so ein roter Faden, wo man wirklich sagt, okay, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Also es interessiert mich einfach nur, weil ich es nicht verstehe und weil es so viele Fragezeichen hinterlässt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt so richtig, weiß nicht, es wird halt nicht mehr die Geschichte von Kevin erzählt, in der es wirklich das ganze erste Heft rüber drum ging.
Vielleicht ist es Manga-Style-mäßig typisch, dass es dann im dritten Band nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Klingt jedenfalls spannend, also gerade wegen diesem Zeitreisen-Aspekt, aber diesen in der Zeit immer wieder auftauchenden Symbolen.
Ja, es kann halt aber auch, glaube ich, echt gut passieren, dass einem eine Sequenz total gut gefällt und eine dann überhaupt nicht. Und das kann natürlich auch sehr ärgerlich sein, wenn man sich dann irgendwie, weiß nicht, Band 3 oder so holt. Ich habe da schon mal reingeblättert, es scheint da wirklich fast nur um diese Linia-Geschichte zu gehen. Und wenn einem die dann nicht so liegt, dann ist vielleicht der Band nichts für einen oder so. Also das ist so ein bisschen riskant vielleicht, da diese Serie zu sammeln, aber es ist wirklich halt mal was anderes.
Man könnte fast sagen, ambivalent so ein bisschen. Naja gut, aber das ist bei diesen, ich meine, es kann ja auch nicht eine Geschichte, das Fass müssen wir nicht aufmachen jetzt, bei The Walking Dead ist es ja auch so, dass es dann irgendwie schon immer sich neu erfinden muss, damit es halt nicht einfach nur, ja, die laufen jetzt durchs Land und sehen immer wieder Tote, sondern, und hier ist es wahrscheinlich ähnlich und je nachdem, was man halt gerade rauspickt, also was gerade so im Fokus steht, ist es mal halt mehr interessant, mal weniger interessant, aber... Gut.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, irgendwie in Band 9 oder so gibt es vielleicht eine Geschichte, die in der Zukunft spielt oder so, ne? Oder ja, weiß nicht, was auch immer.
Kommen wir
bei den Rittern, Mittelalter. Also interessant ist wahrscheinlich das beste Wort für das Comic. Also ich kann schon verstehen, warum das einen Preis bekommt, weil es halt einfach ist außergewöhnlich und sehr interessant von der Machart.
Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Comic des Podcasts und da hatte ich mir eigentlich was ganz anderes gedacht. Ich hatte mir nämlich gedacht, The Fade Out wollte ich ganz gerne mir angucken von Ed Brubaker, der nämlich jetzt mit Image da wieder so einen neuen Deal geschlossen hat und Ed Brubaker ist ja auch einer der, die einem immer wieder irgendwie ins Auge fallen, also einfach ein guter Schreiber. Leider, ich hatte es wieder bei Comic Room Hamburg bestellt, war es ausverkauft und bekam eine Mail, wir könnten dir alternativ aber folgendes Comic empfehlen, Imperial, hat zwar, also empfehlen im Sinne von, das ist gut, ist aber so ein bisschen nicht berücksichtigt, also wird immer so ein bisschen läuft unter dem Radar lang und dachte ich mir, ich guckte mir das Cover so an und ich, da sieht man so einen Typen vor einem Spiegel in so einem weißen Spandex-Anzug, hinter ihm ein etwas älterer Herr in dem gleichen, so im gleichen.
Ein Superheld.
Superheldenanzug mit Krone, daneben eine gelangweilte Frau auf dem Stuhl und ich dachte mir so, ganz ehrlich, ich hätte mir das Buch nie selber gekauft. Ich meine, gut, im Laden ist immer so eine andere Sache, dann sieht man es halt, aber an. So sieht's eher so ein bisschen wie, ohne das jetzt negativ zu meinen, so wie Brokeback Mountain, so zwei schwule Cowboys, da sind zwei andere im Spandex-Anzug. Also sah ganz komisch aus. Ich dachte mir, na gut, wenn er es empfiehlt, vertrauen wir mal dem Comic-Room-Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also, falls der unseren Podcast hört, vielen Dank für die Empfehlung. Heißt also, es war eine positive Überraschung, hat mir am Ende wirklich gut gefallen. Dann schlägt man das Buch auf, dann merkt man auch gleich, dass es eine ganz andere Richtung geht, dass das nichts mit hier so Königen in weißen Kleidern.
Fasching. Geht's um Fasching oder was? Ist das ein Kostüm, so ein
Karnevalskostüm? Das, ich sag's gleich. Also geschrieben hat das Steven Siegel, aber mit Steven T. Siegel, also nicht der hier Schauspieler, gezeichnet von Mark Dos Santos. Also sagen wir beide nichts, wieder bei Image erschienen, wir hatten es ja schon gesagt, für, ich weiß gar nicht, es war sogar günstig, deswegen habe ich gesagt, naja gut, 3 €, also relativ günstig zu haben und dann habe ich durchgeblättert. Artwork würde ich sagen, um da mal anzufangen, ist von bis, also von relativ einfach, flach koloriert, erzählt immer die Geschichte perfekt, aber es gibt Schöneres und dann gibt's wieder so Momente, da guckt er quasi im Comic sich ein altes Comic an und da hat man dann auch so dieses, wie heißt das, Rasterdruck-Element, so, also es ist irgendwie ganz cool gemacht. So, worum geht's eigentlich? Eröffnungsszene ist eigentlich relativ einfach. Mark ist der Protagonist, den wir übrigens auch vorne im Spiegel sehen. Der jüngere Kerl ist, der ist gerade auf einem, ich weiß nicht, wo die sind, irgendwo in, ich stelle es mal hier, Colorado Rockies, und sein Vater ist gestorben, er hat die Urne mitgenommen, die Asche, und will sie jetzt quasi irgendwo auf dem Berg so verstreuen. Dummerweise ist es, wie manchmal in solchen Sitcoms üblich, der Wind steht ein bisschen ungünstig, er kriegt zum Teil ein bisschen ab und plötzlich kommt der zweite Mann auf dem Cover, der von oben angeschwebt kommt. Ne? Man sieht erst so auf der ersten Seite so ein riesengroßes Panel, Rocky Mountains, eigentlich ist da nichts zu sehen, da ist niemand und dann taucht er plötzlich auf, eben in dieser Superheldenausrüstung, er lässt dann diese Urne halt fallen, ist ziemlich perplex und ja, beschmutzt dann diesen weißen, super cleanen Anzug, natürlich gleich mit der Asche des toten Vaters und also es ist wirklich lustig in dem Moment.
Slapstick.
Ja, aber auch so, dass man sagt, es ist halt wirklich cool. Er pustet sich dann auch gleich sauber, hätte ihn dann quasi fast vom Berg gepustet und erzählt nun diesem, man merkt das dann so nach und nach, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Taugenix, der kurz davor steht, seine Freundin zu heiraten, also kurz vor der Ehe und er fragt sich schon so, sind das jetzt die ersten Symptome, dass er quasi aus dieser Ehe, also dass diese Ehe nicht schließen will, dass er da ein bisschen sich zurückhält, ein bisschen quasi heraustritt und quasi den Verstand langsam verliert und aber dieser König da in diesem Superheldenkostüm taucht halt immer wieder auf und er meint, ja, ich brauch dich, du bist der neue Imperial, also der neue irgendwie, neue Herrscher von irgendwas und der so, alles klar, Herrscher von was und sagt, hier, mach dich bereit, demnächst geht's los und dann blendet es irgendwann wieder zurück im Laufe des Comics und man sieht dann eben diese Freundin, die er heiraten will, die warum auch immer so ein bisschen ihn als Geek, also ist so ein typischer Comic-Nerd eigentlich, der also diese Actionfiguren sammelt, der Comics sammelt und sie scheint damit kein richtiges Problem zu haben. Und während sie so das Haus einpacken und quasi so vom Vorabend zur Hochzeit, fällt ihm so ein Comic in die Hände, das unter anderem, also wie dieses Comic selbst Imperial heißt und das ist dann diese Szene, die ich schon angesprochen, wo dieser Typ, der gerade vom Himmel geschwebt kam, eben auch gegen irgendwelche Bösen kämpft und die sehen sich halt identisch, also gleich aus und dann hat er wieder so diesen Moment, wo er denkt, ah, habe ich jetzt wirklich hier, verliere ich langsam meinen Verstand, bin ich überhaupt hier noch auf der richtigen Seite und dann wieder ein Sprung, da haben wir wieder dieses Eheleben, sie sind zu einem Probeessen und ihm schmeckt das eigentlich gar nicht und dann sieht er wieder diesen Typen im Spandexanzug, also das ist fast schon ein bisschen wie so eine TV-Serie, wo immer mal so einer hinten auftaucht und winkt ihn raus und fliegt dann eine Runde mit ihm durch den Nachthimmel. Natürlich verträgt er diese Art von Fliegerei noch nicht so ganz. Er übergibt sich erstmal und da kommt in dem Moment kommt die Freundin raus und meint, ach so gut findest du also unser Probeessen für die Hochzeit und dann lassen sie richtig auffahren. Dann kommen nicht nur diese kleinen Kostehäppchen, sondern dann kommen halt das Gute und alles ist irgendwie weg und so als Cliffhanger am Ende, wie gesagt, es ist die Einzelnummer, sieht man eigentlich nur, wie dieser König vom Anfang, der ihn als Nachfolger erkoren hat, vom Himmel fällt, wo man sich sagt, okay, erster Moment, also er ziemlich ramponiert, beschädigt er irgendwie einen Truck und sagt noch, glaube ich, irgendwas, so nach dem Motto, guck mal nach oben und zack, kommt noch so ein Meteoroid hinterher und begräbt diesen Typen unter sich. Und dann ist das Comic, also der erste Teil, schon auch zu Ende und ich muss sagen, also vom Cover, ich hätte es nie angefasst, also ja, angefasst ist eigentlich übertrieben, aber ich hätte es gar nicht in Erwägung gezogen und ich fand das so cool, also zum einen, wie du schon sagtest, so Slapstick-Momente und trotzdem aber auch so eine Geschichte, wo ich sage, ist schon spannend gemacht, ich würde es ganz gerne wissen, wer hat diesen anderen Herrscher der Welt oder der Welten da zerdrückt, aber es ist halt auch kein Comic-Superhelden-Comic, wie es bei anderen so ist, sondern eher so dieses... Der Average Guy von der Straße ist plötzlich jetzt anscheinend der Superheld oder Superman. Und
also wie du meinst, kommt er damit zurecht? Er übernimmt jetzt den Job, ja? Nach dem
Tod. Also, hier das ist ja noch unklar, aber da er als Nachfolger auserkoren ist, hat er vielleicht wie manchmal im Leben keine Wahl und muss sich dem fügen. Oder wird dann demnächst von irgendwelchen anderen Bösen angegriffen und muss sich zur Wehr setzen. Ich weiß, hat ja auch noch die Fähigkeiten nicht. Er konnte ja nur fliegen, weil der andere ihm quasi unter die Arme gegriffen hat und wie so bei Superman, weil sie ihn mit hochgenommen hat. Aber ich bin gespannt. Irgendwas muss es haben und irgendwie sind die beiden, die sehen sich auch irgendwie von der Physiognomie halt irgendwie sehr ähnlich aus. Also ich würde fast sagen, er ist so der alte König, eher in der Zukunft irgendwie. So sieht das ein bisschen aus. Bin gespannt. Also war echt eine positive Überraschung. Also das hat man ja, wenn man online bestellt, eigentlich selten. Zum einen, dass man alternative Angebote bekommt. Zum anderen, dass die Alternative auch noch wirklich gut ist und dann so viel Spaß macht. Also da.
Aber meinst du, also hättest du das andere Comic, ich kenne das jetzt gar nicht, geht es da auch in so eine Richtung?
Nee,
ist das auch
ein Comedy-Comic gewesen? Nee, gar nicht. Aber der hat, also entweder hört er unseren Podcast, hat mitgekriegt, dass wir da welche vorstellen. Oder es war halt, wie gesagt, es kam auch nur 3 Euro und hat es gleich selber gelesen und fand es halt so gut, dass er sagt, hier, probier mal das ist halt wirklich klasse, weil es halt keiner kauft, ich weiß es nicht.
Ja.
Also kann ich mir nur so vorstellen, ansonsten wäre es, war glaube ich auch das billigste, ansonsten wie gesagt so dieses von, also das 3 Euro bis das eine Variant-Cover 5 Euro sind ja meistens die Titel, die 3 Euro kosten, die ansonsten nicht so großartig gehen. Und
das ist so ein Schnupperpreis auch so ein bisschen, oder? So,
vermutlich, ich weiß gar nicht, was, ob es da schon, warte mal, was, wie viel es sonst noch gibt. Aber es ist echt für mich so ein bisschen kleiner, ja, die kosten alle nur, also Band 2 ist schon rausgekommen, die kommt raus am 9.10. oder ist das, warte mal, 9.10. oder ist das 10.09. Naja, also jedenfalls, Band 2 kommt, kostet aber auch nur 3 Euro bei Comic Room, also wer so ein bisschen, wie du schon sagtest, Slapstick mag, wer so ein bisschen Superhelden angehaucht mag, wer so ein bisschen mal was anderes haben will, also man erwartet hier keine lyrische Kost und auch nicht besonders viel Tiefgang, aber gerade so dieser Humor, ich bin ja auch so ein Freund von Sitcoms und da könnte man das wahrscheinlich noch am ehesten damit vergleichen. Es ist schön gemacht und mir hat's gefallen, also war positiv überrascht. Hat mit aber dem Ed Brubaker wahrscheinlich so viel zu tun wie Schweinefleisch mit Erdbeeren oder so, aber trotzdem, coole Sache. Imperial, Ausgabe 1, wieder mal von Image, ne? Wie soll das anders sein? Kann ich nur wärmstens empfehlen. Positive Überraschung, die ich gar nicht so auf dem Radar hatte, die ich auch nirgendwo gesehen habe, ehrlich gesagt. Auch so, manchmal hast du ja bei Instagram so Leute, die Covers, wie ich manchmal auch poste von diesen Comics, fiel mir gar nicht auf dort. Geht eher ein bisschen unter. Ja. Vielleicht weiter so leicht, das ohne irgendwie das in die Ecke stellen zu wollen, irgendwie so leicht gay angehaucht aussieht auf dem Cover.
Ja, da hätten sie sich das ist halt vielleicht auch, wie soll ich sagen, das ist halt nicht diese Story, irgendwie, da gibt's den, so den Überbösewicht, irgendein Monster oder so. Also, sowas, wie du das Cover beschrieben hast, das ist jetzt nicht unbedingt was, womit sich wahrscheinlich viele so identifizieren können oder wo sie Bock drauf haben. Also, ein Typ, der sich im Spiegel anguckt mit so einem weißen Anzug oder was du da gesagt hast.
Ja, so ein bisschen selbstverliebt, ne, eigentlich, so ein bisschen.
Genau, es ist halt wahrscheinlich, ich meine, wenn man so ein Comic-Fan ist und so ein Heftchen liest, will man wahrscheinlich da irgendeinen mit einer dicken Bumme und irgendwie ein Monster oder was.
Ja, also oder ganz klar halt, ja, weiß ich, ein blutverschmiertes Gesicht oder irgendwelche Tentakel oder.
Ja, oder halt, ich weiß nicht, ist es denn, sieht das Cover denn so aus, dass man gleich kapiert, dass es lustig ist?
Wenn man sich, also gleich nicht, wenn man sich's genau anguckt und man sieht quasi die Frau, also sonst ist ja so, ne, der Mann geht mit der Frau einkaufen, die Frau sucht sich die ganzen Sachen aus und der Mann sitzt gelangweilt da, wie diese Frau auch. Also insofern hat das vielleicht so diese Geschlechterrolle.
So ein bisschen umgedreht.
Genau, hier ist es umgedreht, hier denkt sich halt die Frau, oh nein, hoffentlich sind die bald fertig, sitzt da und wartet ab, was die beiden da eigentlich machen. Aber es ist schwer zugänglich, deswegen habe ich dann auch mit reingenommen, weil ich finde halt, das Cover verkauft's in meinen Augen überhaupt nicht. Und wenn ich mir gerade mal das zweite an, Das sieht eher so aus, also das ist zu sehen, die beiden heiraten anscheinend und der König oder dieser Superheld oder der ihn da rekrutieren will, läuft hinterher.
Also er lebt noch.
Laut dem Cover anscheinend schon, ne? Aber ist so quasi der omnipräsente Schatten im Leben dieser beiden jetzt. Bin ja mal gespannt, okay. Vor allem, weil er auch so dieser Nerd-Typ ist, der auch eine Freundin gefunden hat, die sich wahrscheinlich so einigermaßen damit arrangiert hat, dass er seine Superheldenfiguren da und wie sie...
Also und jetzt kommt auch, dieser andere Mann in sein Leben.
Ja, so ungefähr. Sie hat ja dann auch auf die Umzugskartons geschrieben, Dolls und nur Comics und er meint dann irgendwie, hey, das sind doch keine Comics, das sind da Graphic Novels, das ist ja schon viel, viel mehr.
Und es sind keine Dolls, sondern Action-Figuren.
Sculptures sind das und nicht keine Dolls. Und was haben wir noch? Genau. Mit dem Comics hat er auch irgendwas geschrieben irgendwo, aber ich das. Also hier, Comics are in newspapers, these are graphic novels. Also, ne? So viel zum Thema. Also nimmt sich's auch so ein bisschen auf die Schippe mit dem ganzen, wie nenne ich das jetzt, was ich da habe? Coole Sache, also mir hat's richtig gut gefallen.
Ist ja echt ein ganz witziger Tipp eigentlich mal. Und gerade wenn man es so günstig abschießen kann, kann man das ja einfach mal mit in den Einkaufskorb noch packen, wenn man irgendwas anderes vielleicht sich bestellen möchte oder so. Ist ja ganz. Muss ich mir mal angucken.
Dann Kleinigkeit, so als Rausschmeißer nochmal, weil ich finde das immer ganz nett. Diesmal habe ich mir zwar von den Sachen nichts gekauft. Ich hatte es mal letztes Mal schon gemacht, also wer über meinen Amazon-Link quasi das bestellt, da tauchen ja dann die Bücher so auf. Und hier sind ein paar Sachen dabei, die mich zumindest reizen, aber ich es noch nicht gekauft habe. Also zumindest ein Batman Arkham City. Hast du das schon mal gelesen?
Das ist, glaube ich, vom Computerspiel, soweit ich weiß, oder?
Paul Dini, 2011 rausgekommen. Also ich mag Batman ab und zu mal, fand ich interessant. Paul Dini war mir irgendwie aus einem anderen Zusammenhang irgendwie bekannt, aber ich krieg's gerade auf die Schnelle gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, hat er nicht auch mal Deathpool gemacht oder sowas? Na gut, jedenfalls. Die sechste Waffe habe ich schon besprochen. Sehr gutes Buch. Gefällt mir immer noch. Kann ich wärmstens empfehlen. Dann Guardians of the Galaxy überspringe ich einfach mal. Also in allen möglichen Variationen wurde das gekauft. Hast du eigentlich Hack and Slash schon mal gelesen?
Nee, leider immer noch nicht.
Da habe ich auch immer noch den Omnibus ersten Band. Habe auch mal angefangen, aber bin irgendwie abgestorben. Also nicht, weil es jetzt schlecht ist, aber irgendwie irgendwas kommt wie immer dazwischen. Dann hat einer schon vorbestellt, Rocket Raccoon, Chasing Tail. Da muss es wohl wahrscheinlich von deinem Comic, vermute ich mal, was du gerade vorgestellt hast, demnächst auch irgendwann ein Sammelband geben.
Echt? Aber ist schon angekündigt.
Warte mal, ich gucke mal, was ich kann ja hier anklicken, für wann das angekündigt ist. 24. Februar 2015. Naja, gut, ist noch ein bisschen hin.
Also da muss man noch. Aber interessant, dass es das überhaupt schon gibt dann.
Ja.
Als man das hier schon sehen kann.
Ja, aber ist von Scotty Young, also passt das schon. Ja. Dann Saga, sind wir ja beide große Fans. Ich habe mittlerweile Band 3 zu Hause liegen. Hast du Band 3 schon reingeschaut oder bist du?
Ich habe ihn hier aber noch nicht gelesen.
Auch noch nicht gelesen. Und dann eine Sache, die habe ich aber schon empfohlen, deswegen sage ich ja heute nicht ganz so viel Neues, vom Jenseits und anderen Erzählungen, die H.P. Lovecraft-Geschichte aus dem Avant Verlag, die großartig ist, die mir immer noch sehr gut gefällt, die man wirklich wärmstens empfehlen kann. Ja, das bloß mal so als noch ein paar andere Sachen, aber die Highlights sozusagen, finde ich immer ganz interessant zu sehen, was andere so kaufen.
Mich würde auch nochmal interessieren, wie die vielleicht unsere Zuhörer, ob ein, zwei den Film auch schon gesehen haben und wie sie den fanden, auch im Vergleich zu den Comics. Würde mich wirklich interessieren, ob es nur mir so ging und dem anderen Typen aus meinem Büro. Vielleicht könnt ihr da auch noch was in die Kommentare reinhauen. Und cool wäre natürlich auch, wenn wir uns vielleicht in Paris sehen, aber ich denke mal, das ist super unwahrscheinlich. Aber ja, könnt ihr einfach mal bei meiner Facebook-Seite vorbeigucken.
Und bei der Alice-Facebook-Seite. Ne? Helge, alle Fans, die es da hinschaffen, mit denen geht Helge einen Kaffee trinken. Ist eine sichere Wette.
Meinetwegen. Vielleicht trinke ich dann lieber einen Kakao oder sowas. Mal sehen. Aber können wir gerne machen. Oder ein Baguette essen. Komm, was soll sein. Noch ein bisschen mehr Klischees.
Ja. Ansonsten bleibt eigentlich diesmal gar nichts weiter irgendwie hier zu sagen. Ja, was wir nächstes Mal besprechen, steht noch nicht so richtig fest. Also lasst euch einfach mal überraschen.
Ansonsten, ich habe schon ein paar richtig coole Sachen.
Ach, du hast schon. Der feine Herr hat schon. Ich muss noch suchen. Ich weiß es. Obwohl, wir hatten ja schon über zwei Sachen gesprochen, die wir vielleicht besprechen werden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir diesmal Schluss. Ist ja doch wieder länger geworden als geplant. Insofern, Anregung, Kritik immer gerne rein in die Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel, könnt auch zu Sin City, habe ich ja auch besprochen, wenn ihr da den Film gesehen habt und sagt, hey, Comic ist besser als der Film oder umgedreht, immer rein damit. Hast du Sin City schon gesehen?
Nee, noch nicht.
Hast
aber,
du vor?
Also ich habe gehört, ich muss mir den auf jeden Fall angucken, klar. Aber ich habe gehört, der Film soll ja wohl nicht so gut sein, beziehungsweise vor allem, also eine Sequenz soll sehr stark sein und die anderen geht so, aber das Comic hattest du ja ganz gut besprochen und vor allem war der Preis ja auch wirklich okay.
Das wollte ich sagen, das ist halt der coole Einstieg gewesen, deswegen habe ich es auch genommen. Also für einen Zehner wirklich ein cooles Buch, also für alle Sammler natürlich blöd, weil es ist halt nur dieser zweite Band als Paperback erschienen. Also wenn man es dann irgendwie alles im Schrank stehen haben will, dann muss man wahrscheinlich gleich zu dieser ganzen, ne, in Hardcover von Cross Cult greifen. Aber als Einstieg, wenn man es mal probieren will, mir hat es sehr gut gefallen, also war ich positiv überrascht.
Cool. Gut. Ja, der Stil ist einfach auch sehr schön, oder?
Der ist sehr interessant vor allen Dingen. Also er arbeitet halt nicht mit diesem, ich habe es ja gesagt, er macht mehr so einen Negative Space, wo man dann quasi die Konturen erst erkennt durch die Auslassung eigentlich. Und das ist halt irgendwie, also mir gefällt es halt sehr gut und bin überrascht,
sehr künstlerisch,
wie grob man Sachen darstellen kann und wie fein sie trotzdem sind. Und das ist eines der besten Beispiele, die es so gibt. Mhm. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann ist ja auch schon fast Weihnachten. Oder bald. Naja, steht vor der Tür. Vielleicht machen wir mal irgendwann noch so einen kleinen Sonderpodcast für was verschenke ich an Comic-Freunde, Fans, wenn ich was aussuchen sollte.
Wäre eigentlich eine coole Sache. Und dann machen wir aber auch so Rubriken irgendwie. Was sind dir, also 10-Euro-Freunde, 5-Euro-Freunde und über 10-Euro-Freunde.
Ja, ich dachte, kommen nur so Trash-Freunde. 99-Cent-Freunde.
Genau.
Na gut. Dann war's das. Vielen Dank, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Kommentare immer gern gesehen, immer rein. Ihr könnt auch Fragen stellen,
also
Helga.
Ja, also es ist cool, dass ihr uns zuhört. Wirklich.
Genau.
Freut uns natürlich.
Und alle die, seien gelobt, die dann auch Helge direkt den Mut haben. Das ist ja das Nächste, ne? Man hört bei dem Podcast vielleicht, gut, wenn man sich eine Skizze machen lässt, dann spricht man dich wahrscheinlich auch noch schneller an, aber wenn man dich halt nur irgendwie so sieht im Vorbeigehen und dann irgendwie ein Buch mitnimmt von dir, dann sagt man nicht, ey, übrigens, Helge, ich höre deinen Podcast, hey. Aber wie gesagt, habt nur Mut, Helge beißt in der Regel nicht.
Eigentlich nicht, nee, ist erst 2-3 Mal vorgegangen, nein, Quatsch, okay.
Aber wurde alles prima abgesichert, also haftungstechnisch ist da auch kein Problem.
Ja, genau, meine Versicherung zahlt.
So, jetzt aber. Genug rumgeblödelt zum Schluss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Ciao, einen schönen Monat. Tschüss.
Hunting Down Comics.
So, die ersten Outtakes für Hunting Down Comics. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, schon mal Outtakes gemacht, aber egal. Wir hatten gerade noch, deswegen wird es nicht reingeschnitten, nur für die, die bis hier halt durchhalten, überlegen, beste Comic, wenn wir einen Comic nur auswählen, also wenn ich einen von meinen vieren aussuchen würde, der, den ich weiterlesen wollte, müsste, dürfte, dann wäre es dieses Nail Bitter oder Biter, wie auch immer, auf alle Fälle, wobei hier das Trade Paperback demnächst rauskommen wird, 14. Oktober ist es angekündigt zumindest. Also wer da Interesse hat, kann sich ja mal raussuchen bei Amazon oder so. Gerne über meinen
Comic
Link, dann wird man es nochmal. Genau.
Dö.
Was ist denn dein Comic des Monats? Du hast ja von denen, du hast ja auch relativ viel Rocket Raccoon wahrscheinlich, oder?
Ja, richtig geraten. Ich glaube, das hat man auch gemerkt während des Erzählens. Ja, klarer Fall. Vor allem, weil es halt so anders und irgendwie einfach Spaß gemacht hat, das zu lesen.
Aber da siehst du mal, wie lange man warten muss, ne? Man müsste bei dir ja bis, was habe ich gesagt, Februar oder so, 2015? Also auch noch ein ganzes Weilchen warten. Deswegen, weil manchmal ja die Frage ist, ne, will ich so lange warten oder lese ich die Einzelausgaben? Also bei Rocket Raccoon.
Ach, irgendwie mag man auch diese Heftchen, oder? Das ist schon auch irgendwie toll. Die nimmt man
ja
so mit.
Das
liest du wirklich in einer halben Stunde oder so, liest man das durch. Man nimmt eine Bahnfahrt oder so. Zack, hat man hier so einen richtig schönen, kleine Geschichtshappen so.
Das ist ein anderes Timing. Und du hast halt, also für mich ist definitiv der Vorteil, du kannst halt viele Hefte einfach mal reinschnuppern, weil du kaufst dir ja nicht jetzt, ich hätte mir ja nicht von allen diesen Serien hier die Trade Paperbacks gekauft, da wärst du ja auch wieder gleich bei 40 Euro oder so, nur um mal zu gucken, ob sowas für mich ist, und so hast du halt hier, weiß ich, was waren es jetzt, 3, 5, also er hat 12 Euro oder so ausgegeben, oder ja, vielleicht 15 Euro mit Versand, aber und hast aber wesentlich mehr davon gleich und dann weißt du, aha, nee, bitte oder weiter, wie auch immer, würde ich ganz gerne haben. Dieses, was habe ich gesagt, wie hieß es nochmal? Imperial ist eine positive Überraschung gewesen. Wenn das irgendwann mal auch als Trade Paperback rauskommt, dann weiß ich jedenfalls, da werde ich mal zuschlagen, vielleicht mal einen ganzen Podcast drüber machen. Die Frage ist halt immer noch bei Image auch, also wann, wie, was, wo rauskommt, ist vielleicht auch nicht immer ganz klar. So, genug Outtakes.
Jetzt müssen wir aufpassen, sonst wird es kein Out, sonst wäre es kein Outtake, sondern so ein eigener kleiner Podcast noch.
So hinten dran nochmal. So, das war's. In diesem Sinne, nochmal. Tschüss.
Tschüssi.